Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrat, SEO at its best.
SEO-Haus. So, hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus und im sehr kalten Berlin sitzt Jens Hautrat und das ist die Interview Edition und da haben wir natürlich auch einen wahnsinnig tollen Gast da und zwar Timo Heinrich. Hallo Timo.
Hallo Jens.
Genau, du
sitzt viele Grüße aus dem auch so kalten Lübeck.
Ja, genau. Also Lübeck, wie gesagt, kann man kurz im Vorgespräch schon gesagt, auch eine schöne Stadt, wo ich leider noch nicht hingekommen bin, aber wo man ja dringend mal hin muss. Also es sieht ja auf den Bildern immer aus, es ist eine sehr schnuckelige Stadt.
Ist es.
Ja, kann man von Berlin jetzt nicht so sagen bei den Bildern.
Das stimmt.
Das ist schön. Mal ein paar Worte zu dir, um dich mal so den Gästen ein bisschen vorzustellen, wer du bist. Du bist ja heute da aus dem Grund, weil du ein umfangreiches Buch geschrieben hast, auf das wir noch her eingehen wollen. Und zwar mit dem Titel, ich schaue schon mal drauf, Projekt Website Wheeler und das Praxishandbuch. Und bei Praxis dachte ich mir, das macht immer Sinn. Dann für die wissenschaftlichen Abhandlungen machen wir einen anderen Podcast.
Genau. Das cool. ist auch nicht wissenschaftlich, das Buch. Ja, kurz zu mir. Ich bin Timo Heinrich, bin 47 Jahre alt, habe zwei Kinder und eine Frau und einen Hund. Und mache seit Ewigkeiten Online-Marketing und SEO. Ich bin so ein klassischer Quereinsteiger, der ein Ex-Kollege von Jens ist tatsächlich, weil ich bei der Telekom gelernt habe.
Ja, genau. Aber lange bevor ich da war.
Also 88, ja, wahrscheinlich, wow. Genau. Also ich bin eigentlich Kommunikationselektroniker, habe dann diverse Jobs gemacht und bin dann über Seiteneinstiege in so eine Netzwerk- und Multimedia-Technik-Fortbildung vom Arbeitsamt, hieß es damals auch, gekommen und bin dann in die Agenturwelt eingestiegen und habe dann angefangen, tatsächlich 1997, 96 ungefähr, Websites zu bauen, noch ganz einfach in HTML und mit Photoshop und hast du nicht gesehen.
Ja, Flash.
Und jetzt, genau. also richtig von der Pike an, da gab es auch noch kein PHP so richtig und MySQL, wusste auch noch niemand, was das ist. Und das ist das Schöne, ich konnte da wirklich auch mit den ganzen Tools auch wachsen und das kam alles so langsam dann hoch. Genau, und jetzt sitze ich bei Checkdomain in Lübeck, wie gesagt, und bin hier der Online-Marketing-Manager mit Schwerpunkt auf SEO tatsächlich. Und habe zwischendurch in anderen Agenturen auch gearbeitet, in größeren und in kleineren Agenturen und vier KMUs betreut und dort auch SEO und Marketing gemacht und natürlich auch Projektbetreuung und so weiter. Also das volle Programm.
Genau. Okay, aber was macht, okay, der Name checkt und macht ja vermuten, aber trotzdem vielleicht noch drei Worte dazu, wenn man schon mal da ist.
Genau. Also bei uns kann man tatsächlich Domains checken. Wir sind also quasi der kleine 1 und 1 oder die kleinen Stratos und die kleinen Domain Factories. Also wir sind ein Hoster, wir hosten Domains. Wir haben 718 Domain-Endungen, die man bei uns kaufen kann. Und bieten seit diesem letzten Jahr auch einen Baukasten an. Und SEO-Tool, Ranking Coach, das kennt man wahrscheinlich. Das ist so ein Endkundentool.
Ja.
Genau, und das machen wir hier. Genau. Und wir sind jetzt, was ist vielleicht eine interessante Information, wir wurden jetzt Anfang des Jahres von der Dogado-Gruppe übernommen. Dogado ist ein weiterer Hoster, der gerade viele kleinere Hoster übernimmt und integriert, wobei unsere Checkdomain-Marke relativ stark auch SEO-mäßig dasteht, die wird so bleiben, wie sie ist. Und wir schauen, was passiert. Genau. Genau. Also wir sind jetzt quasi aus 20 Mitarbeitern wurden 120 Mitarbeiter quasi.
Das ist doch auch schön, dann haben wir gleich ganz viele neue Kollegen.
Ja, richtig.
Das ist doch super.
Die man noch nicht kennt, aber gut.
Ja, ganz viele Wohnzimmer, um sich einzuladen. Also
das stimmt.
Das ist ja immer sehr schön. Und du bist Volleyballer.
Und ich bin Volleyballer, genau. Ich betreibe seit 2001 die Domain volleyballer.de. Und pflege da täglich News ein in mein uraltes, selbstgeschriebenes CMS. Und ja, betreue das seit 2001 tatsächlich. Genau. Und ich spiele Volleyball auch aktiv im Verein und in der Landesliga in Schleswig-Holstein.
Immerhin, gell?
Ja.
So, ansonsten hast du ja gesagt, hier, schon kurz erwähnt, Checkdomain, SEO, wichtigster Kanal. Ansonsten, ja, Ranking-Coach, die Kollegen kennt man ja. Und richtig. Aufgabenfelder, also jenseits von SEO, halt der ganze andere Kram, der dazugehört, weil wahrscheinlich sind jetzt da keine 50 Leute im Online-Marketing bei euch.
Genau, Online-Marketing sieht bei uns so aus. Also ich habe zwei Werkstudenten, eine liebe Katja, die aber gerade ihr Baby geboren hat und jetzt in Elternzeit ist, und ich alleine quasi mit den dreien. Wir machen natürlich auch teilweise Facebook-Ads und AdWords, aber man muss halt auch so wirklich sagen, dass AdWords in dem Bereich auch teuer ist. Man muss halt immer gegen die Großen anstinken, also United Internet und GoDaddy, das sind halt die beiden großen Hoster, die den Markt unter sich aufteilen, und denen ist es anscheinend egal, was sie für eine DE-Domain im Einkauf bezahlen oder in der Kundenakquise bezahlen. Aber wenn man da 75 Euro für eine Domain-Akquise ausgibt, dann macht das wenig Spaß hinten raus. Also von daher konzentrieren wir uns auf SEO, das funktioniert ganz gut.
Ja, das mit den 75 Euro wird dann echt unspaßig. Genau, deswegen natürlich auch SEO der Hauptschwerthema. Und ansonsten zu erfolgen, hast du hier gesagt, kurios, eine Seite auf zwei umkämpfte Keywords auf Platz 1 optimiert, ohne dass man sie nennen durfte.
Richtig, genau. Das war also Politikum, dass wir halt, ich habe gesagt, also es gibt aus der Keyword-Recherche her gibt es zwei Begriffe, die wir benutzen müssten, weil die Kunstbegriffe keiner sucht, sondern eher die generischen Begriffe. Und das haben wir dann im Title-Tag eingebaut und die externen Verlinkungen optimiert. Und siehe da, es hat funktioniert. Und das war wirklich kurios. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so, weil da halt auch zwischendurch Relaunches gemacht wurden, die leider nicht so gut gelaufen sind. Genau. Aber das war kurios, genau.
Absolut. Und jetzt natürlich das Buch geschrieben. Also wie lange braucht man, um so ein Buch zu schreiben? Also ich bin ja immer, ich sage auch mal so, ach Mann, wir sagen Leute, erzählst so viel, bla bla bla, mach doch daraus mal irgendwie ein Buch, irgendwie Information Architecture for Dummies oder so. Und wenn ich immer so ein Buch in der Hand habe, denke ich immer an meine Diplomarbeit, die hatte auch 480 Seiten und ich habe danach gesagt, das mache ich nie wieder in meinem Leben, das ist ja unendlich anstrengend. Wie lange sitzt man da dran?
Also das wie kam es dazu? Das war so, dass ich eigentlich aus Erfahrung heraus eine Software entwickeln wollte, mit der man diesen ganzen Relaunch-Prozess einigermaßen automatisiert überwachen kann, ne? Über APIs. Du kannst Systrix anbinden, du kannst Keyword-Monitoring machen, Search-Konsole und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man automatisieren könnte. Hab da auch schon angefangen, so prototypisch was zu bauen. Aber jetzt sind meine Programmierskills auch nicht so die geilsten. Und hab dann mit einem Kollegen, mit einem Ex-Kollegen gesprochen in Kiel, auf dem Barcamp tatsächlich auch. Und er meinte dann so, ja, wenn du keine Ressourcen hast, das zu programmieren, dann schreib doch einfach ein Buch. Ich so, ja genau, ich schreibe ein Buch. Das kam dann tatsächlich dazu. Ich habe mir erstmal ein Buch gekauft, wie man ein Buch schreibt. Und zwar von dem Oliver Gorus.
Ah, okay.
Das genauestens beschreibt, was man eigentlich tun sollte, wenn man auch einen Verlag finden möchte, was man ja möchte. Man kann natürlich so ein Buch schreiben und das als PDF irgendwo hinklatschen, aber das schockt ja nicht. Ist ja schon schöner, das beim Fachbuchverlag auch zu veröffentlichen. Und dann habe ich jetzt einfach alles so gemacht, was in diesem Buch von Oliver Gorus drinsteht, und habe dann nachher am Ende zwei Verlage gehabt, nämlich den Rheinwerk Verlag und den MITP Verlag, die mit mir dieses Buch schreiben wollten. Und also die ganze Vorrecherche, deswegen erzähle ich das so ausführlich, die hat ein halbes Jahr gedauert, und dann habe ich nochmal das Buch zu schreiben.
Cool. Und warum ist jetzt dann dieser Verlag geworden? Entschuldigung, aber ich finde das was irgendwie spannend.
Ja, das ist eine gute Frage. Der Rheinwerk Verlag schreibt ja gerne noch dickere.
Ah.
Also muss ich mal die Reihe. Jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist wirklich so. Also da kam eine Anforderung, also man schreibt erst ein Exposé zu seinem Buch und macht eine Marktrecherche, wen interessiert das überhaupt, wie groß ist die Zielgruppe und so weiter. Was sind die USPs, hast du nicht gesehen. Und damit bewirbst du dich halt dann beim Verlag entsprechend. Und der Rheinwerk Verlag wollte noch eine viel tiefere Vorabplanung haben. Also jedes Kapitel, das habe ich vorher auch schon geplant, wie heißen die Kapitel, wie viele Kapitel gibt es, wie viele Seiten haben diese Kapitel. Aber jedes Kapitel samt aller Unterkapitel und samt allen Einleitungen, die es zu jedem Unterkapitel geben könnte. Also da war die Vorplanung schon so detailliert, was im Nachhinein richtig ist, also wenn ich jetzt nochmal machen würde, so ein Buch schreiben wollen würde, dann würde ich die Vorplanung noch ein bisschen differenzierter tatsächlich machen und granularer machen. Aber der MITP-Verlag war da ein bisschen einfacher von den Anforderungen, sodass ich das einfach dann, okay, nehmen wir den MITP-Verlag. Aber auch Kontakt, der Kontakt war auch angenehmer und persönlicher. Du hast ja einen Lektor oder eine Lektorin entsprechend, mit der du dich da auseinandersetzen musst und der muss das Thema verkaufen. Und das war da sehr angenehm.
Verständlich. Aber wenn wir dann schon bei Büchern sind, dann überspringe ich gerade die andere Frage und komme wieder zurück zu ihr nachher, aber die passt gerade so gut, das andere. Was sind so deine Lieblingsfachbücher, die du jetzt so liest, wenn du gerade nicht selber was schreibst?
Genau, weil ich ja beim MITP-Verlag auch veröffentlicht habe, muss ich natürlich als erstes Website-Boosting von unserem lieben Mario Fischer erwähnen. Das ist natürlich schon uralt, das habe ich aber damals echt verschlungen und auch allen meinen Kollegen wärmstens empfohlen, das zu lesen. Also das fand ich ist ein guter Rundumschlag damals gewesen und auch gut geschrieben, also auch schön zu lesen. Dann The Art of SEO, weil die Kunst des SEO heißt es, glaube ich, in der deutschen Version von Rand Fishkin und noch anderen Autoren. Finde ich auch sehr gut. Und natürlich Don't Make Me Think von Stephen Krug. Also das muss man auch, finde ich, gelesen haben, auf jeden Fall. Gibt es noch tausend andere, die man lesen sollte, aber das sind so die, die mir jetzt nur mal auf die Schnelle eingefallen
sind. Ich glaube, Don't Make Me Think haben hier relativ häufig rumliegen im Büro, weil das, glaube ich, jedem schenke, der hier anfängt.
Richtig so. Ist auch im MITP-Verlag übrigens, tatsächlich.
Ja, die deutsche Ausgabe. Genau, aber ja, genau. Macht einfach Sinn und es hat auch irgendwie diese US-Bücher, die da so ein bisschen so mehr anekdotisch sind, lassen sich halt auch einfach weglesen und sind da halt einfach auch nicht so unwahrscheinlich dick, also wenn man sich da deutsche Bücher dagegen anschaut. Es gibt natürlich auch original deutsche Bücher zu den ganzen Themen, aber das sind dann eher so Schinken, die dann über Usability gehen, wo du schon gar keine Lust mehr hast. Also die sind in sich nicht usable, also das ist lustig, ja, wenn sie halt darüber sind. und das Don't Make Me Think macht mich halt, bringt mich halt in diesen klassen Zustand. Website Boosting ist ja ähnlich geschrieben, ist ja auch ziemlich viel so anekdotisch gehalten, damals das Buch. Deswegen habe ich, also meinen Studenten immer gesagt, also wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr das lässt sich einfach weglesen. Wenn ihr aber strukturiert lernen wollt, nehmt den großen Erlhofer, weil der wesentlich detailreicher ist und halt vor allem extrem strukturiert. Bei Mario ist mehr so fließend. Also da hast du, da passt, also wenn du da was nachschauen willst, ist das natürlich auch ein ordentliches Inhaltsverzeichnis, aber die Sachen sind nicht so stringent in einem Thema zugeordnet, dass du wirklich im Kapitel genau das findest, was du brauchst. Und da ist halt dann der große Erlhofer für mich immer noch mit Abstand beste Nachschlagewerk, weil es halt wirklich brutal strukturiert ist. Ja.
Den habe ich natürlich auch bei mir im Regal stehen, hinter mir im Büro. Apropos Erlhofer, kleine Anekdote vielleicht. Wenn man einen Verlag finden möchte und man kennt keinen aus einem Verlag, dann muss man natürlich irgendwie einen kennen, der einen kennt. Und der Sebastian Erlhofer, der hat mit einem meiner Ex-Azubis, der zufälligerweise auch Timo heißt, in einer WG gewohnt. Und dann habe ich den Sebastian angeschrieben, hallo Sebastian, wie geht's denn Timo eigentlich, also dem anderen Timo, und hin und her und hin und her. Ach, übrigens, ich wollte eigentlich ein Buch schreiben zum Thema so und so, hast du da Kontakte in den Verlag, in diesem Fall natürlich Reinberg dann, und so kam das da zustande. Und das Gleiche habe ich dann auch über den Andreas Grab gemacht, beim MITP-Verlag. Also das so als kleiner Tipp nebenbei.
Ja, okay, man sind auch beides Kollegen, die auch wirklich gerne hilfsbereit sind. Also das, ich habe beide auch mit Anfragen gelöchert und da immer sehr netten und schnellen Response bekommen, ohne dass da gefragt worden ist, was bringt's denn? Sondern wirklich beides nette Menschen kann man da auf jeden Fall empfehlen als Leute, die man einfach mal so kennen sollte. Genau. So, kommen wir jetzt fachlich zurück. Kommt ja auch in deinem Buch gleich drin vor. Was sind so deine Lieblingstools?
Genau, Tools. Natürlich Screaming Fox SEO
Spider. Der wird immer stärker.
Der wird immer stärker. Der wurde auch während der Buchphase schon immer stärker. Das hat mich ein bisschen genervt tatsächlich, weil ich halt alle Screenshots neu machen musste auf einmal. Gefühlt war der dann irgendwie seit 10 Jahren gleich aus und auf einmal kam dann irgendwie so Version 8 raus. Und dachte, nein, sieht alles anders aus. Übrigens auch bei der Search-Konsole natürlich, die sich dann auch irgendwie zwischendurch mal erneuert hat auf einmal. Das ist ein Problem bei so einem Buch. Aber ist halt so. Ahrefs tatsächlich wird auch immer stärker. Mittlerweile haben die auch ein On-Page-Tool drin, so ein Crawler. Keyword-Monitoring ist super. Systrix natürlich, ganz klar. Und das übliche Zeugs, Search Konsole, Analytics, Google Optimize und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich irgendwelche Excel-Listen oder Google Drive, Excel-Sheets, whatever. Das ist völlig normal. Genau, das sind so meine täglichen Werkzeuge eigentlich. Bin ich gar nichts anderes.
Absolut. Das sind ja so die Sachen, die man, genau, die man braucht. Also das macht alles Sinn und
gerade
Screaming Frog, also ich muss sagen, also wir haben das Ding ja auch massiv im Einsatz, also mit auf so dicken Kisten mit wahnsinnig viel RAM, dann geht da halt auch richtig viel Spaß, so dass wir eigentlich ganz selten in die Verlegenheit noch kommen zu sagen, oh, wir müssen jetzt doch mal so einen mega irgendwie Cloud-Anbieter reinholen, weil wir nicht durchkommen. Und ich persönlich muss auch sagen, das ist, also für viele Leute, also die Cloud-Anwendungen machen viel weg, weil ich muss mich technologisch nicht mit so viel mit auseinandersetzen und haben auch wahnsinnig schöne Dashboards und helfen einem weiter. Also alle, wer so im Medium-Bereich unterwegs ist, da ist man extrem gut aufgehoben und man spart halt auch viel Arbeitszeit. Deswegen rechnen sich auch die Kosten. Ja, wenn du aber so in die Tiefenanalyse reingehst, dann kommst du da immer an die Probleme, dass du nicht weißt, wie die diesen Kram berechnen. Also du weißt halt nicht, wie machen die das eigentlich genau? Ja. Wie werten die jetzt genau aus? Wenn sie JavaScript, wie machen sie es denn genau? Hat er mal eine ganz lange Diskussion gehabt, weil ich mal gefragt habe mit dem Tobi Schwarz, wie er einen Canonical Tag denn interpretiert bei der internen Linkgraph-Berechnung. Ich will jetzt nicht sagen, was er gesagt hat, das ist doch nicht so wichtig, konnte er selber fragen. Ich hatte nur so eine komplett andere Meinung zu dem Thema. So, dann kann ich aber natürlich die ganzen Analysen in die Tonne schmeißen, weil ich die komplett anders ausrechnen würde, wenn ich sie denn irgendwie machen müsste. Wir haben das so mal krass unterschiedlich gesehen, dass er definitiv das signifikante Auswirkungen auf die Ergebnisse hat, die dann aus dem Tool rausfallen. Okay. Und das sind immer so Sachen, wo ich sage, na, also okay, dann kann ich halt auch mit der Analyse jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber bei ihm kriegt man wenigstens die Antwort, versucht man es von DeepCrawl zu bekommen oder so. Da kenne ich nicht mal irgendjemanden.
Das wollte ich gerade sagen, genau. Kannst du mal bei Ahrefs anfangen und bei DeepCrawl anfragen, ob du da irgendwie was über die Berechnungsformeln rauskriegst. Ich glaube nicht. Das ist natürlich geil, wenn du dann den Tobi fragen kannst und der es erklären kann oder auch nicht erklären kann, dann ist das doch schon mal ein Ansatz halt.
Um was ich kann auch nicht sagen, wer von uns beiden recht hat. Also das ist ja auch so, weil deswegen soll das jetzt hier keine fachliche Kritik sein. Könnte auch sein, dass er,
genau. Das kommt drauf an.
Er hat irgendwelche Sachen getestet, hat auch Sachen getestet. Meine sahen halt dummerweise anders aus. Also so ein klassische zwei SEOs, drei Meinungsproblem. Und keiner weiß, wer jetzt am Ende recht hat, ist halt so. Aber beim Frog kann man halt den Kram schön und groß, also man hat halt einfach die ganzen Rohdaten da und kann dann notfalls darauf selber irgendwie was rumprozessieren und das ist an der Stelle schon eine schöne Sache und wie gesagt, mit viel Rahmen kommst du jetzt auch durch die großen Sachen durch und das
wollte ich gerade sagen. Mittlerweile ist das ja durch die Umstellung auf Datenbank und so weiter ist das ja viel mächtiger geworden, also zumindest von der Tiefe
absolut.
Her halt.
Absolut. Cool. Und
Was ich übrigens auch in meinem Buch beschrieben habe, wie du den RAM verändern kannst, die RAM-Nutzung des Screaming Frog Spiders verändern kannst, um dann noch mehr zu crawlen, was sich natürlich mit der neuesten Version auch wieder quasi obsolet ist. Aber so ist das halt, wenn man so ein Buch schreibt. Aber das ist schon während der Schreibphase schon so schnell up-to-daten wäre, hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich kann gleich sagen, Auflage 2 folgt. genau, und dann natürlich immer die Fragen zu dem, was sind so für dich so die Inspirationen, dass man morgens wieder Lust hat, irgendwie noch weiter zu rocken.
Ja, da ich ja nicht nur der reinste SEO bin, sondern halt auch Marketing mache, höre ich mir viele Podcasts an. Und übrigens dazu vielleicht, vielen Dank, dass du nicht mehr dem Kugelschreiber klickst, Jens. Weil ich dann in meinem Badezimmer stehe, in meinem Badezimmer putze und immer die Kopfhörer auf habe. Und so klick, klick,
klick, klick. Gerade keinen in der Hand. Also ich habe hier heute so einen Dingsy-Stift, der hat nichts. Also ich könnte nur die Kappe auf und zu machen, aber die ist so geräuscharm, das macht man
nicht. Hört man leider nicht mehr. Okay, ich höre Podcasts natürlich viel, Online-Marketing-Rockstar, OMR-Podcast. Kassenzone.
Kassenzone kenne ich. Also Kassenzone mag ich auch gerne. OMR habe ich aufgehört, lustigerweise. Vor irgendwie einem Jahr oder so, weil es wieder zu viel Selbstbehotlugung war.
Das ist manchmal ein bisschen grenzwertig.
Also die rauchen den ganzen Tag Spryker. Whatever that is, also ich habe immer, wir sind ja, weil sie sind ja kein Software-System, sie sind da. Ich weiß also, was es, ich kann dir hundertprozentig dir aufzählen, was das Ding alles nicht ist. Ich habe bis heute nicht rausbekommen, was es ist aus ihren Texten. Das war mir irgendwann zu Body, also zu Buddy-lastig. Also hier alle Freund und Kumpel und hier, und das war so ein bisschen Eiergeschaukel und da habe ich gedacht, ey Kinders, Kassenzone gehört ja auch irgendwie zum Netzwerk dazu, aber der gefällt mir, den höre ich auch noch.
Ja. Dann was ganz anderes, was mit Medien? Die Jungs
sind ja
das lustig. Ist super, kennst du. Ja, genau. Gemischtes Hack, kennst du den?
Ist eher was, nee, den kenne ich nicht, weil wer macht den?
Gemischtes Hack ist von Felix Lobrecht, das ist ein Comedian, den ich vorher auch nicht kannte, aber den kennt man, wenn man jünger ist, kennt man den, glaube ich. Und Tommy Schmidt, der ist irgendwie Witzeschreiber beim Neo.
Ah, okay, verstehe.
Also nicht so schlecht. Also das ist wirklich sehr witzig. Genau. Und noch tausend andere Sachen. Aber das, genau. Dann online kann ich empfehlen, also Ahrefs, der Blog zum Beispiel, aber auch die YouTube-Videos, die sie da zur Verfügung stellen, die feiern natürlich ihr Tool ab. Das lässt sich aber auch gut abfeiern, aber die machen da richtig gutes Content-Marketing. Auch richtig gut. Gut, Cisrix Blog, klar, wenn die was schreiben, ist das auch immer mal zu lesen. Search Engine Land, das sind alles so Sachen, die in meinem RSS schon wieder so drin sind.
Jemand, der noch einen
benutzt. SEO Südwest.
Also von, also unsere jungen Hörer, RSS-Feed hat man benutzt, bevor es Facebook gab und allen fremde Leute Sachen gesagt haben, die man lesen sollte. Man hat das damals noch selbst bestimmt.
Genau. Aber ist doch, ich meine, wie soll ich denn sonst meine Nachrichten ungefiltert bitte schön lesen, wenn ich über mir das Reader? Das ist mir nicht ganz klar. Na, egal. Search Engine Land, SEO Südwest, das ist immer das snackable Content, ja, sagt man, glaube ich, dazu. Aber immer so ein kleiner Hook halt, um zu sehen, was gerade so wieder mal passiert ist. Izy schreibt auch immer schöne Sachen, auch ausführlich. Google Webmaster Central Blog natürlich auch, genau. Dann, das sind so die Online-Geschichten, Offline, Website Boosting natürlich, T3N, CT auch gerne mal vom Heise Verlag und ab und zu mal Business Punk, wobei ich da die Modestrecken gerne weglasse.
Ja, CT habe ich irgendwie damals in meinem Studium danach relativ abbestellt, das war 2005 oder so. Dann habe ich später mal den Schnurrer getroffen auf dem Telekom-Event. Oh. Ja, sehr witzig. Und so. Und da haben wir da zusammen am Essen angestanden und so ein bisschen geschnackt und so. Und da habe ich gesagt, naja, ich bin jetzt schon irgendwie seit 3 Jahren kein Leser mehr, weil irgendwie mir die Themen abhanden. Also ich habe mich aus diesen Themenpflichten ergreifend rausentwickelt. Ja. Ich meine, früher, das war auch zur Zeit, also CT ist für mich auch wie Cebit. So ein bisschen. Wie,
das stimmt,
also ich meine, früher haben wir halt unsere Grafikkarten und Boards zusammengeklebt und irgendwelche Jumper gesetzt und da war die CT halt so das Blatt, aber je unspannender Hardware wurde, weil sie halt einfach in so kleinen Kisten drin ist und die man eh nicht aufschrauben darf, desto uninteressanter wurde irgendwie sozusagen, obwohl die natürlich schon auch Software-Themen, so ist es nicht, aber die haben auch dieser große Hardware-Teil und Hardware-Test, ich sag mal, ja okay, ist wieder 15 Boards getestet, ist ja supi. Notebook ist halt, wie es ist, gell? Also nutzt mir nichts.
Was da noch ganz interessant ist bei CT, ist der, die haben so ein YouTube-Format, ich habe den Namen vergessen. Neues aus Nerdistan heißt das Ding. Das kann man sich mal angucken. Da werden halt so CT-Themen kurz vorgestellt, dann weiß man, okay, muss ich mir die CT mal wieder kaufen oder nicht. Das ist ganz nett. Das ist echt gut gemacht. Das ist auch witzig. Also es ist so sehr ungezwungen im Heise-Keller unten sitzen die mit 4, 5 Leuten und erzählen was und zeigen auch mal Sachen in die Kamera und so. Das ist ganz, ganz, ganz nett.
Cool.
Genau, das sind so die Sachen, die ich offline zu mir nehme.
Das ist gut. Und dann natürlich die Frage, macht's Spaß?
Ja. Tatsächlich. Also das ändert sich halt ständig irgendwas. Du musst dich halt immer wieder fortbilden und du musst halt Dinge ausprobieren und einfach schauen. Und was natürlich jetzt schön ist, also früher war es so, das kann natürlich auch an der Domain liegen, die wir hier SEO-mäßig bespielen dürfen. Da sind Änderungen mal sehr schnell zu sehen. früher war es einfach so, du hast eine Änderung gemacht bei irgendeiner Seite und es hat sich einfach nicht ausgewirkt oder es hat sich in einem halben Jahr ausgewirkt. Das passiert jetzt alles relativ schnell, weil Google auch echt schnell geworden ist in Sachen Indexierung und das einfach einzulesen.
Echt? Also ich hätte das jetzt vor anderthalb Jahren, zwei Jahren auch noch gesagt, aber ich finde, die letzten zwei Jahren sind es eher wieder langsamer geworden. Zumindest ab einer gewissen Größe von Webseiten ist dann so, muss sagen, muss schon eine gewisse Trägheit drin.
Ja, was mag sein. Also wenn du natürlich große Seiten hast, mehrere hunderttausend Unterseiten, dass die dann vielleicht gerade alle neu mal eingedödelt werden, das dauert vielleicht. Aber bei mir ist es so, dass wir halt so irgendwie einen Content-Bereich neu befüllen zu einem Thema und der ist relativ schnell gerankt tatsächlich. Also das habe ich so beobachtet.
Das ist bei großen richtig. Also ja, kleine Webseiten schneller rein. Aber wir haben jetzt auch gerade wieder auch, ja, man hat natürlich gesagt den Kunden, ja, wir haben das nicht gemacht, wo passiert denn was und haben uns dann ein paar Auswertungen mal gefahren. Also wir sind jetzt auch bei so, bei Webseiten jetzt so irgendwie so roundabout, weil ich so 10.000, 20, 25.000 URLs sind, wenn wir da anfangen, irgendwelche Landingpages zu erarbeiten und die Texte zu überarbeiten, das kann mal drei Wochen dauern, bis sie ziehen. Also das siehst du dann echt, da geht gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts und dann auf einmal geht's schön nach oben und dann geht's dann auch erstmal vier Wochen nach oben, bis so ein Plateau erreicht ist, wo du dann sagst, okay, da bin ich jetzt gelandet. Also das heißt dann roundabout zwei Monate. Also drei Wochen bis den ersten Zappen siehst. Wobei wir natürlich so ein Known-Item-Research machst, das heißt, du suchst genau nach dem Titel, kriegst du natürlich auch sofort angezeigt, das ist nicht das Thema. Aber bis sich die Wirkung entfaltet, ist ein bisschen was anderes bei komplett neuen Inhalten. Was auch lustig ist, wenn du bestehende Inhalte änderst, wir haben zu 80% das Thema, dass die erstmal fallen. Also du änderst was, dann fällt das Ding runter, dann ist es zwei Wochen unten, der Kunde fängt an zu weinen, sagt, ich bezahle ja Geld, noch weniger. So, und dann geht das Ding wieder hoch und dann in den meisten Fällen natürlich über dem, was es vorher war. Aber du knallst halt erstmal runter. Es kann aber, ich habe auch schon gesehen, wo es 6 oder 8 Wochen war. Also das ist echt, also dieses Thema, wir müssen in eine Neubewertung rein und dann wird es irgendwo hingeschoben, bis dann mal die KI vom Rauchen zurückkommt oder so. Keine Ahnung, was sie da machen. Aber das ist schon ziemlich anstrengend. Und wie gesagt, bei Größen hast du das Thema, da hat ja auch John auf der SMX das relativ deutlich gesagt. Also wenn ihr halt am Linkgraph Sachen ändert, das kann halt mal ein halbes Jahr dauern, bis wir das durchprozessiert haben, bis zum Jahr. Und da sagst du, okay, das ist natürlich dann schön. Weil wenn du so irgendwie vorgehst und wegen, wir haben die Maßnahmen gemacht und willst auch ein bisschen lernen, wie stark funktioniert eine Maßnahme auf der Domain, dann machst du in dem Jahr halt sehr viel und jetzt kannst du es nicht mehr zurückleiten auf eine. Ja. Das ist dann immer ärgerlich, wenn die da so träge sind.
Ja, das ist richtig. Das sehe ich auch in meinem SEO-Log, was ich so runterschreibe für die checkdomain.de und auch checkdomain.net, da hast du halt ein riesen langes Dokument mit Tausenden von Einträgen, keine Ahnung, Titel hier geändert, interne Verlinkung da dazugefügt. Ob sich das nun ausgewirkt hat oder nicht, das kann man wirklich immer schwer ausfindig machen. Aber auch so bei neuen Inhalten stelle ich auch fest, dass die relativ schnell hochranken, auch unter generischen Begriffen, aber dann auch so ein, zwei Wochen zack, erstmal wieder runterfallen und da verharren. Und aber es ist halt immer auch immer anders. Also es ist schwierig, da regelbasiert da irgendwas ausfindig zu machen. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, also hier reingeschrieben hast, netterweise, SEO ist halt nie fertig. Das ist halt schon mal so.
Das ist.
Genau. Jetzt habe ich eine Frage vergessen, mir gerade spontan eingefallen ist beim Reden. Wo trifft man dich denn eigentlich so?
Ich war auf dem SEO-Day zum Beispiel jetzt.
Schöner Event.
Genau, da hatte ich mich auch als Speaker beworben. Beim Herrn Rosbacher.
Der hat mich nicht genommen. Das ist ja frech.
Der hat mich nicht genommen. Vielleicht musst du ihn nochmal.
Schick ihn eine Sprachnachricht. Also Fabian gehört zu dem Menschen, egal was es ist, und wenn es nur so Hallo Jens ist, dann kriegst du dafür ja eine Sprachnachricht auf deinen Facebook-Messenger geschickt. Und ich antworte dann immer zurück, du.
Okay, cool.
Du, ich sitze hier gerade im Büro und höre Musik, ich höre jetzt mir deine Sprachnachricht nicht an, schreib mir einen Text. Dann kriegst du eine Sprachnachricht zurück und das machen wir so viermal und dann höre ich halt irgendwann auf und dann kommt irgendwann mal so drei Wochen später eine E-Mail, ja, du antwortest auf meine Sachen nicht. Ich so, ja. Wie geschrieben?
Okay, ja, ich habe das auch schon gehört, dass das schwierig ist. Du kriegst einen Text.
Das, weil ich eins hasse, sind Sprachnachrichten. Nee,
aber ich hasse das auch. Das kannst du nicht indexieren auch, okay, das ist schwierig. Ja, ich hatte eben aufgrund des Buches halt auch angeschrieben, das passt auch in die Zielgruppe des SEO, der ist mittlerweile, ist ja relativ groß geworden und relativ breit geworden, also da hätte es gut reingepasst, glaube ich. Ansonsten habe ich in meiner Agenturzeit halt viel IHK, Handwerkskammern und so weiter Vorträge gehalten. Und wir haben ja so eine IHK, aus einem Arbeitskreis für neue Medien heißt es, glaube ich, oder ITK und neue Medien. Sperriger Titel. Da machen wir halt hier auch in Lübeck und im Norden halt Kongresse und solche Geschichten. Dann organisieren wir hier in Lübeck auch das Barcamp in Lübeck, nicht mit dem Orga-Team. Und ja, auf solchen Veranstaltungen.
Also das Lübecker,
wir selbst,
du und ein paar Leute organisieren das Lübecker Barcamp. Genau. Wie oft findet das, muss man doch den Leuten hier erzählen. Weißt du, wir sind jetzt nicht in Lübeck. Das haben wir die Möglichkeit zu sagen, es gibt ein schönes Barcamp. Ich mag das Barcamp-Format per se gerne. Wir fahren da teilweise auch extra nach Köln zu dem Barcamp. Also nicht ich jetzt, aber Stefan. Und jetzt wissen wir also, es gibt in Lübeck ein Barcamp. Wie oft gibt's das denn?
Das Lübecker Barcamp gibt es einmal im Jahr und zwar immer vor dem ersten Adventswochenende.
Das ist schon ein bisschen kühl. Okay, verstehe. Mhm.
Das ist ein bisschen kühl, aber wir sitzen ja drin. Und wir haben das dieses Jahr bei Dreger gemacht. Dreger, kennt man Dreger in Berlin?
Das ist schon Dreger mal gehört. Das machen Industrie, ja, oder?
Das ist die genau. Industrie, genau. Riesenarbeitgeber. Da haben die so eine alte Garage. Also das nennt sich Garage. Das ist quasi die Ur-Dreger-Fabrik-Halle, wo die angefangen haben, ihre Beatmungsgeräte zu bauen. Eiserne Lunge zum Beispiel. Das Ding ist von denen. Also,
ah, okay, verstehe.
Die machen so halt
Medizintechnik
und genau. Beatmungsgeräte, Medizintechnik auch und auch Feuerwehrhelme, alles mögliche. Riesenladen. Da haben wir es gemacht. Machen wir nächstes Jahr wieder. Also wieder. Erstes Freitag, Samstag vor dem ersten Advent.
Cool. Genau. Kannst du mir noch einen Link reinposten? Dann kann ich es mit in die Shownotes übernehmen.
Kann ich machen, genau. Barcamp Lübeck, einfach suchen, wird man finden.
Ja, auch, aber.
Aber schicke ich dir natürlich. Ja. Genau.
Genau. Und inhaltlich in dem Barcamp, also Barcamp zum Thema Online-Marketing oder geht es quer durch, dass man auch mit ETK-Themen das, vorbeikommen kann und einer erzählt irgendwie über die 3D-Vermessung von Feuerhelm? Kann ja spannend sein. Also ich meine.
Ja. Wir hatten, ja, total spannend. Wir hatten, also es ist kein themenspezifisches Barcamp. Wir hatten jetzt zum Beispiel, das fand ich so interessant, ein Thema, hat einer vorgestellt, Entsorgungsbetriebe, quasi Recycling von hinten. Also was passierte eigentlich alles? Das ist ein Hersteller gewesen, der Recyclingmaschinen, Sortiermaschinen für Kunststoffe, Metalle und so weiter. Der hat mal erklärt, wie geht das eigentlich und was sollte man nicht in den Müll schmeißen. Und man muss den Joghurtbecher nicht abwaschen, weil die werden sowieso gewaschen. Aber bitte beim Joghurtbecher den Aluminiumdeckel abziehen, weil das ist ein Problem mit der Trennung. Also auch solche Themen kommen da. Das ist natürlich meist wie Barcamps so üblich, meistens technische Themen oder Marketing-Themen, SEO-Themen, was auch immer. Irgendeiner war da, der hat was vom Schlüsseldienst erzählt, auch sehr interessant. Schlüsseldienst-Szene ist ja SEO-mäßig echt gut drauf. Ja. Genau. Also alles. Themen sind willkommen aus allen
Geschmacksrichtungen. Cool. Das ist doch schön. Ja, da sind wir ja erstmal so weit durch, haben wir uns einiges gelernt über dich, Lübeck, und den Barcamp. Und können eigentlich zu dem eigentlichen Inhalt kommen, und zwar dein Buch, Projekt Website Relaunch, das Praxishandbuch mit großem SEO-Part. Also unten drunter in Rot steht ja noch, ich muss mal wieder das herziehen, damit wir das hier richtig haben. SEO und Projektmanagement für ein erfolgreiches Relaunch-Prozess und mehr Besucher von Google und Co. Meine persönliche Erfahrung aus Relaunch-Projekten, da sehen wir da schon echt, oh Gott, ich weiß, ich kann es ja nicht speziell, wie viel wir gemacht haben, ist in der Regel, dass das SEO gut beschrieben ist. Aber die Dinger sterben immer am Projektmanagement. Weil am Ende kommt irgendwie ein Termin, da muss alles fertig sein, weil man hat irgendetwas oder irgendwelche Verträge stehen hinten dran und dann wird irgendetwas live geschaltet, was halt einfach knallt, obwohl Projektmanagement jeder eigentlich die rote Fahne gehoben hat. Also das ist also der Klassiker, da weiß man, jetzt ist das Ding tot.
Ja. Also ich kenne das tatsächlich auch so, dass, also erstmal zum Titel, natürlich muss bei so einem Buch SEO und Google draufstehen. So ist es halt auch SEO offline, genau. Quasi. Ist so. Deswegen ist das ein bisschen sperrig vom Titel, aber das muss halt alles draufstehen, damit auch alle das irgendwie verstehen, wobei SEO ja schon so ein Begriff ist, den nicht alle verstehen. Das Buch, also ich kenne es aus verschiedenen Fremden-Relaunches, dass tatsächlich die Agenturen null drauf achten, was sie da eigentlich machen. Aus technischer Sicht. Die bauen die Seite neu, die haben ein schönes Layout gestaltet, übertragen die Inhalte irgendwie in neue Seiten mit neuen URLs und stellen dann fest, dass quasi alle Backlinks, oder stellen es noch nicht mehr fest, aber stellen fest, dass irgendwas sich verändert hat. Und das Buch ist geschrieben für, nicht für, für SEOs, also nicht für dich, Jens, und auch nicht für andere SEOs, sondern eigentlich für KMUs, die davor stehen, ihre Website zu relaunchen oder relaunchen zu lassen tatsächlich. Um einfach das Bewusstsein zu schärfen für die eigene Website, ja, und die eigene Website einfach mal kennenzulernen. Deswegen geht es auch damit los, dass man halt erklärt, dass ich erkläre quasi, wie legst du ein Google-Konto erstmal an, um eine Search-Konsole zu installieren. Ja. Ne, um erstmal so generell erstmal, also im das Buch ist in zwei Teile geteilt, einmal vor dem Relaunch und nach dem Relaunch. Der Relaunch selbst ist ja nicht beschrieben. Und noch so ein kleiner Anhang halt für den Fall, dass ein Relaunch ausgeführt wurde und der in die Hose ging. Und nochmal ein Teil zum Thema SSL-Umstellung, weil das natürlich auch noch ein paar Hürden mit sich bringen kann. Aber wie gesagt, es ist so geschrieben, dass es wirklich für Laien, also ich glaube, es ist für Laien teilweise gut verständlich zugänglich, zumindest so weit, dass die eine Agentur beauftragen können, zu sagen, okay, wir machen einen Relaunch und ich weiß um die Probleme, dass es da in den Suchmaschinen einfach zu Abstürzen kommen kann, wenn das nicht richtig gemacht wird. So. Das ist so die Sicht der KMUs halt, ne? Dass einfach kleine, kleine
Kundenmittelständler. Genau, das habe ich auch irgendwie gesehen, als ich jetzt hier so durchgeblättert bin. Ich bin aber im Vorfeld mir, also erstens danke, ich habe ja netterweise ein Belegexemplar gekriegt, sozusagen. Bin da so durch und jetzt dann auch schon genau geschrieben, also wie kann ich denn meine rankenden URLs aus der Search-Konsole sichern, wie kann ich die rankenden Keywords sichern, noch auf den alten Screens, lustigerweise, muss ich auch kichern. Aber und doch den 90 Tagen, aber ist ja egal, Hauptsache sie kriegt es erstmal überhaupt irgendwie hin.
Genau.
Und das sind natürlich schon mal so Sachen, wo ich sage, das wird jetzt vielleicht dann die Marketingassistenz schon leicht überfordern, wenn sie es sieht. Aber wenn sie es will, würde sie es dann auch hinkriegen. Weil überfordern ist ja oft so, oh Gott, habe ich die gemacht. Wenn man sich dann aber durchzwingt, kriegt man es hin, weil es einfach Schritt für Schritt erklärt ist. Was allerdings ganz gut damit auch zu machen ist und auch das Problem, also haben wir in unserem Mittelstandsbereich, wenn wir da mit Kunden zu tun haben, ist, dass die natürlich für solche Tätigkeiten ja oft exorbitante Aufwände von ihren Dienstleistern aufs Auge gedrückt kriegen. Und dann kannst du mal sehen und sagst, okay, sieht jetzt etwas verwirrend aus, aber wenn ich mir jetzt irgendwie einen Tag einschließe und das durchlese, glaube ich, ich würde es hinkriegen und dann sieht mir das nicht aus wie ein 30-Tage-Task. Also diese ganz absurden also Sachen, und du kennst ja auch, es gibt ja manchmal, wo du echt denkst, was denn du für ein Arschloch-Dienstleister, dass du hier komplett dich daneben. Also ich meine mal irgendwie zu sagen, okay, die sind gleich aufwendig, man muss fünfmal hin und her telefonieren, Projektmanagement drauf, das kennen wir alles, müssen wir ja auch machen. Aber dann sind so ganz absurde Sachen drin, wo du denkst, ey, Kinders, und dann treffen wir halt auf Leute, die es überhaupt nicht einschätzen können und sagen, ey, das SEO ist teuer, dann haben wir nochmal 40.000 für das SEO-Paket beim Relaunch zahlen müssen und dir fallen so die Haare aus und denkst so, warum?
Genau, darum geht's. Das ist genau der Punkt. Darum geht's halt, einfach um aufzuklären und dass eine Erstellung der Sitemap nicht 1.000 Euro kosten muss. Tatsächlich, also das ist genau der Punkt halt. Ne? Und natürlich ist das sehr komplex, das ganze Thema. Tatsächlich auch. Man würde ja denken, so ja, okay, 301 einfach alle Seiten fertig aus die Maus. Aber so ist es ja dann leider dann doch nicht. Und da geht's wirklich darum, einfach erstmal dem Kunden zu erklären und dem Leser zu erklären, okay, du hast ein Problem, wenn du dich nicht drum kümmerst. Und hier ist eine Anleitung Schritt für Schritt, wie du es selbst verstehen kannst oder halt auch, wenn es hart kommt, selbst auch machen könntest. Also ich habe jetzt irgendeinen Shop-Betreiber vor Augen, der seinen Shop selbst aufgesetzt hat mit Shopware, das ein anderes System nutzen möchte zum Beispiel und einigermaßen weiß, was er tut, der könnte mit diesem Buch halt dem Relaunch-GAU quasi entkommen. Darum geht's eigentlich genau. Und halt auch natürlich, auch bei Agenturen, das weiß ich selbst, dass in Agenturen super Designer sitzen, super Frontendler sitzen, aber sich da um SEO nicht so wirklich gekümmert wird. Und dass auch die dann halt mit ihrem technischen Background das verstehen können und sagen können, okay, ich habe es verstanden, ich kann meine Kunden jetzt besser beraten, betreuen und die Relaunches auch technisch besser umsetzen. Darum geht's einfach.
Absolut. Und es, wie gesagt, ich sage immer ganz gerne, es ist eigentlich ja nicht kein komplexes Thema, es ist einfach es ist kompliziert, aber kompliziert, das kann man vereinfachen, wenn man es in Struktur sieht. Und dann halt einfach Arbeit, also die man einfach machen muss. Und dementsprechend ist es schon mal gut, wenn man sowas hat. Und gerade solche klassischen Webagenturen, da ist halt einfach, die schreiben sich ja oft auch SEO hin, aber haben es halt einfach nicht. Wenn man da mal sagt, du hast ja hier wirklich auch viele Checklisten drin für jeden Kapitel, also da kann man auch einfach mal hingehen und sich einfach die Checklisten mal in ein Dokument überführen.
Genau.
Also auch die Anforderungen, also das ist ein Klassiker, da muss ich ein bisschen lachen, weil wir haben eine ähnliche Anforderungsliste, also was ein System einfach können muss. Also sind Titel editierbar, sind Meta-Descriptions editierbar, wobei ich immer noch mittlerweile mir angewöhnt habe, dass wir ganz fett und rot drunter stehen haben, auch schon seit Jahren, für jeden Seitentyp, weil da kriegen wir immer die Rückfrage, was meinen Sie denn damit? Ich so, ja, ich meine, wenn Sie zum Beispiel Schlagwortseiten haben, kann ich das da auch? Ach, die waren auch gemeint? Ich so, ja, das Thema ist, sind Titel editierbar, ist erstmal Seitentyp befreit, aber da das immer keiner versteht, ich schreibe es nochmal dazu. Ja, also die jetzt nicht. Also bei Artikeln kriegen wir das ja hin, aber bei der Startseite ist das dann ein Change-Request. Aha, okay. Also das sind ja genau so diese kleinen Sachen, wo man dann immer schon ins Lachen kommt. Aber wie gesagt, wenn man das nicht hat und möchte es intern aufbauen und ich meine, wenn man jetzt irgendwie, es macht ja auch nicht Sinn für jede Agentur, wenn dann für jeder fünfte Kunde mal ein bisschen SEO dazu haben möchte, dann einen Mitarbeiter zu halten, zumindest mal eine ordentliche Checkliste zu haben, an was man so denken muss, dann werden wahrscheinlich schon viele Launches weniger desaströs gewesen.
Absolut, genau. Und auch das Wissen, was man sich hier aufbaut, wenn man das erste Kapitel quasi bis zum Ende durchliest und arbeitet vielleicht auch, dann kann man mit dem Wissen diese Liste erstellen, diese Anforderungsliste erstellen, Lasten der Pflichtenheft und so weiter, und kann damit dann auch wirklich eine Agentur finden, die das auch versteht und kann vernünftig briefen. Und die natürlich auch transparent, es geht auch in dem Kapitel, in dem ersten Teil darum, Besucherzahlen zu erfassen. Wie viel Traffic habe ich überhaupt auf den Seiten? Ich habe auch Kunden gehabt, die wussten nicht, wie viel Traffic sie auf ihren Seiten haben. Die wussten nur, okay, am Ende des Monats habe ich so und so viel Geld auf meinem Konto.
Ja, genau.
Warum man das herkommt. So, das einfach auch, es ist ja für eine Agentur was ganz anderes, wenn du auf einmal mit einer Seite ankommst, die 10.000 Besucher am Tag hat oder eine, die 50 Besucher am Tag hat. Das muss halt ganz anders angefasst werden und das muss der Kunde wissen, es muss aber auch die Agentur wissen. Und darum geht es halt, dass man einfach dann seine Agentur auch transparent auch die Daten zur Verfügung stellen muss einfach. Ne? Was habe ich für Seiten? Was sind meine Keywords? Wo stehen die? Wie messe ich das? Das sind meine Search-Konsole-Daten, könnt ihr bitte reingucken. Das ist mein Google Analytics-Konto, könnt ihr bitte auch reingucken. Um dann halt entsprechend die Agentur auch vernünftig, transparent, einfach gut zu briefen und dann halt auch vor Überraschung gefeit zu sein. Darum geht es eigentlich. Und natürlich geht es auch ums Histrix und Sichtbarkeitsindex. Ich habe auch so ein paar Beispiele gezeigt, wie man gut erkennen kann, dass eine Domain da irgendwie mal ein Problem hatte. Also Kurven einfach mal gezeigt und erklärt. Wenn ein Kunde zu einer Agentur geht und von Sichtbarkeitsindex spricht und von Screaming Fox EO Spider spricht, dann ist die Agentur auch schon mal da anders drauf eingestellt, dass sie weiß, dass der Kunde zumindest anscheinend irgendwas weiß. Ne? Also das die den nicht veräppeln können, sondern der hat sich da schon mal drum gekümmert. Darum geht's in dem ersten Fall tatsächlich.
Das ist aber auch wirklich wichtig. Also das ist von daher schön. Also das war auch meine erste Frage so hier, was ist die Zielgruppe? Und das macht für die Zielgruppen auch absolut so Sinn.
Genau.
Gehen wir mal so ein bisschen fachlich rein. Ich habe mich ja auch lang und breit schon damit auseinandergesetzt und glaube ich irgendwie schon 8 Vorträge zum Thema Relaunch gehalten. Lustigerweise weiß ich es so genau, weil da 5 auf der Konferenz waren, die hieß die Relaunch-Konferenz und die ist halt durch die Städte gezogen, was ganz lustig war.
Okay. Wobei ich die Konferenz, ich war in Berlin, war ich, da hattest du einen Vortrag gehalten mit Markus Hövener, was richtig?
Die haben wir immer zusammen gemacht.
Gemeinsam?
Spaß. Also mit Markus Hövener, das allererste Mal war ich alleine da und danach immer mit Markus Hövener im Tandem, was wirklich viel Spaß macht, ist ja ein absoluter Top-Kollege, also ich mache bei ihm immer gerne Sachen zusammen. Ja.
Genau. Also in dem Podcast muss man natürlich auch hören, ist klar.
Das muss man aber auch nicht erwähnen.
Das habe ich jetzt nicht. Eben deswegen, das ist einfach anders.
Und habe da natürlich mal das Thema aufgemacht. Das kennst du, wenn du gesagt hast, okay, wir müssen ja aber grundsätzlich unterscheiden zwischen V-Design und V-Launch. Also ich mache halt nur die Optik anders. Also ich mache ein neues Template auf mein WordPress drauf oder auf mein Shopware drauf, weil dann habe ich diese ganzen Weiterleitungsthematiken halt einfach nicht. Hab aber auch da das Thema, dass wenn man die Templates ändert, ich natürlich aufpassen muss, dass ich dann auch solche modernen Sachen dann spätestens übernehme, wie Schema, Org etc., wenn ich sie vorher nicht hatte. Und mir da wirklich Gedanken mache, was sind dann eben die Anforderungen für so ein Lastenheft, was man da reinschreibt, dass man eben halt dann auch wirklich State of the Art ist und nicht nur über die Farben der Seite sich unterhält.
Genau. genau. Richtig. Also das Lastenheft, was ich auch dann da quasi so schematisch mal reingeschrieben habe, das kümmert sich auch tatsächlich nur um diese SEO-Themen, ne? Also auch wie schema.org und ich habe einen Shop, ich möchte meine Produkte ausgezeichnet haben und so weiter. Da geht es ja nicht um Farben und so weiter, sondern tatsächlich um technische Anforderungen. Das ist natürlich nur ein Teil des Lastenhefts. Alles andere muss natürlich nochmal dann Design, Inhalte und so weiter dazugefügt werden, das ist klar. Genau.
Und der John Wu hat mal netterweise auf einer SMX was Schönes rausgehauen, aus der 2016er, wie Google das Thema sieht, weil die unterteilen, das fand ich ja auch schon, der Klammer wieder noch ganz anders erzählt, und hat gesagt, okay, also wir sehen einmal das Thema wirklich auch wie Design, das heißt, die Inhalte ändern sich. Also ist egal, also auch wenn sich der Content nicht ändert durch Template etc. Und da sagt er schon, Ranking-Veränderungen sind sehr wahrscheinlich. Aus dem Ganzen, okay, auch wenn die URL gleich bleibt, aus dem einfachen Grund, und das sehen wir auch regelmäßig, ist, da die Templates anders sind, Google erstmal die Main-Content-Erkennung nicht funktioniert, diese gerade für die. Also die scheinen es ja irgendwie pro Domain zu sagen, okay, das kriegen wir raus, und dann geht die erstmal nicht. Und die denken erstmal, der Kram ist neu, weil er ja nicht mehr reinpasst. Du hast halt immer so, also gerade beim V-Design im Verlagsbereich hat man das öfters, wenn man dann V-Design macht, das Ding geht in der Regel erstmal nach oben, ist ja richtig massiv, und geht den nächsten halben Jahr wieder runter auf den vorhergehenden Standstückchenweise, weil die Sachen natürlich dann sozusagen Freshness-Bonus verlieren. Das ist eine ganz lustige Beobachtung.
Okay.
Allerdings kannst du auch, wenn du ein komplexes Template nimmst, also irgendwie ziemlich tiefe Div-Klassenverschachtelung aufbaust und Google Main-Content-Erkennung kaputt geht, kannst du dich damit auch abschießen. Also das ist da schon spannend. So, dann haben sie halt gesagt, wie Structure, das heißt halt die Pfade, schrittumreichend die URLs ändern sich, das ist das, was wir jetzt klassisch unter Wien auch hier gerade betrachten haben. Da sagt der Ranking-Veränderungen ja. Und hat auch ganz klar gesagt, geht auch kaum ohne, auch mit den 301ern, weil die da mittlerweile auch nicht mehr so schnell sind. Da hat er sich ja letzte Woche zu geäußert, dass die auch die 301er eher jetzt handeln wollen wie Canonicals. Also wenn die Zielseite nicht mit der Ursprungsseite übereinstimmt, dann wollen sie die auch ignorieren, zum Beispiel. Also es ist eine ganz spaßige Geschichte.
Schwierig dann.
Genau. Dann sagt er Secure, also HTTPS-Ranking-Änderung gering. Ist ja im Grunde aber auch eine URL-Änderung. Ja. Dann sagt er Move, das finde ich ganz schön. Das heißt, du änderst den Host, also entweder von www auf nicht www oder halt auf eine komplett andere Domain. Also du änderst einfach den Host. Und dann sagt, da steigt dir da Ranking-Veränderungen wenig. Da dachte ich, okay, das entspricht jetzt nicht so ganz dem, was ich in meinem Berufsleben gesehen habe.
Das ist ja auch zum HTTPS.
Genau. Und da sagt er halt, klar, wenn du alles gleichzeitig machst, also Move und Structure, dann auf jeden Fall. Und dann hat er noch mal zwei ganz spezielle Sachen, Merge und Split. Also Merge, du gehst halt von n vielen Domains auf eine, jetzt Beispiel bei euch, wenn die ganzen Hoster zusammengekauft werden und man geht irgendwann auf eine, dann sagt er, natürlich gibt's dann so starke Ranking-Veränderungen, weil natürlich die Struktur sich komplett ändert, und bei Split genauso, wenn ich was auf zwei Sachen verteile, auch dann sind die nicht zu vermeiden.
Aber dann gehen natürlich auf checkdomain.de alle, weil wir den Hammer-Sichtbarkeitsindex haben.
Genau.
Also verglichen mit den anderen Universen.
Exakt, genau. So, und da die Frage, ich bin noch nicht so tief hineingedrungen, unterscheidest du auch nochmal zwischen das Thema wirklich wie Design und Relaunch, oder ist es einfach jetzt Relaunch als
nicht wirklich? Das ist einfach, genau, ist einfach Relaunch, weil ich da einfach von ausgehe, dass oder oftmals das gesehen habe, dass ein Relaunch eigentlich auch immer irgendwie eine Veränderung des Systems mit sich bringt. Dann gab es ein Typo 3, weil es ein Typo 3 unbedingt sein sollte, weil alle Typo 3 benutzen, haben sie gemerkt, so, ah nee, es ist doch viel zu komplex, ich kann es gar nicht bedienen, und wollen dann doch dann irgendwie ein anderes System haben. Das ist oftmals mit einer Systemänderung verbunden und Relaunch gewesen, also in meiner Vergangenheit so. Von daher unterscheide ich da nicht zwischen diesen Geschichten
Relaunch und Design. Das nächste Idee, das nächste Buch, was du magst, sagst einfach SEO Quick Hacks für die Standardsysteme, WordPress, Typo 3 etc., weil ich meine, jedes Typo 3, was man anfasst, die haben halt echt erstmal die gleichen Sachen. Also immer fällst du über und sagst, Typo 3 sein. Also wenn du Screaming dir ja schon anschaust, sagst du, okay, ich habe das nicht reingeschaut, aber es muss ein Typo 3 sein.
Das ist ein guter Tipp tatsächlich, weil meine Lektorin mich schon bezirzt für ein neues Buch. Also ich das Buch war noch gar nicht gedruckt, da hat sie mich schon gefragt, ja, nicht, wollen Sie nur ein neues Buch schreiben? Ist das so gut geklappt? Ich so, lass mich erstmal
in Ruhe, bitte. Ja, ja, absolut, genau. So, aber wie gesagt, du hast es ja aufgeteilt in dem vor dem Relaunch, nach dem Relaunch und was tun, wenn es brennt. So, beim vor dem Relaunch war man erstmal ganz weit vorne bei der Planung, dass man überhaupt erstmal sagt, was will ich denn eigentlich tun oder was muss ich alles denken? Was sind so die nächsten Sachen, die man vor dem Relaunch zwingend tun sollte?
Gibt es irgendwelche versteckten Codes, die ich gar nicht kenne? Zum Beispiel habe ich in Analytics laufen, was ich nicht kenne, habe ich irgendwelche Remarketing-Pixel, die da irgendwo drin hängen, irgendwelche Landing-Pages, die von externen Kampagnen angesteuert werden. Auch das ist natürlich alles Zeug, was man irgendwie dokumentieren muss und auch wieder reinbauen sollte. Also wenn ich irgendeine, keine Ahnung, eine Kampagne laufen habe, die auf eine Landing-Page verlinkt ist, die innerhalb der Seite nicht verlinkt ist, dann muss ich sie trotzdem wieder einbauen. Also solche Sachen halt, also alles, was so versteckt ist an Zeugs, muss ich wiederfinden. Jetzt muss ich mal mein Kapitel mal durchblättern hier. Genau. Was auch noch wichtig ist, fand ich, und da habe ich auch ein schönes Beispiel, aufräumen.
Absolut.
Also einfach mal schauen, was habe ich denn für einen Schrott da laufen in meinen Seiten, was keinen Traffic abbekommt. Kann ich das irgendwie umleiten oder kann ich es tatsächlich löschen? Ich habe dann da, das habe ich mit meiner Volleyballer.de auch schon mal gemacht, weil ich halt da immer News reinposte und jeden Tag da irgendwie 5 bis 10 neue News reinkommen und du musst die News nicht 16 Jahre lang aufbewahren. Das interessiert keinen Schwanz mehr, was da drin steht. Einfach mal löschen. Ne? Und dann auch über die Search-Konsole, so eine URL-Liste angemeldet quasi, um auch zu sehen, wie ist der Löschstatus von diesen Domains. Und als Analogie dazu vielleicht im Offline-Leben, also wenn man einen Umzug gemacht hat und irgendwelchen Schrott aus einem Keller in den anderen Keller geschleppt hat, dann weiß man, okay, das kann man
ja definitiv. Also das Kellerbeispiel nehme ich auch mal gerne, weil es wirklich sehr plastik ist, also plastisch ist. Ja, nee, das... Es macht es am Ende auch billiger. Also das Ganze, wenn es aufgeräumt hat, das System ist, desto einfacher hat es jeder Dienstleister mit zu arbeiten und sagt dann nicht, was ist denn da hinten mit dem Pressearchiv nochmal? Was sollte denn daraus werden? Da ist ja gar kein Template für definiert oder so.
Genau. Genau, also da geht es halt, aufräumen und Seitenstruktur ermitteln. Das ist mit verschiedenen Tools auch beschrieben, also mit dem Streaming Fox Leo Spider. Deep Crawl habe ich auch mit benutzt teilweise, um verschiedene Tools zu nutzen. Woher kommen die Besucher eigentlich? Ne? Also welche Keywords habe ich? Welche Verlinkungen habe ich laufen? Referrer? Wo habe ich irgendwelche Display-Kampagnen laufen und so weiter? Das ist bei Kleinstkunden natürlich alles nicht so wichtig und auch nicht so groß wahrscheinlich, aber beim KMU kann das schon mal sein, dass einfach Sachen vergessen werden. Genau, Aufsetzen von Monitoring-Geschichten halt, einfach Keyword-Monitoring, um auch zu schauen, was habe ich jetzt für einen Ist-Stand und wie ist der denn danach, wie verhält sich das nachher am Ende, sind da irgendwelche Geschichten drin, das kann man natürlich auch, sollte man dann auch entsprechend diese Ranking-Tools dem Auftragnehmer dann an die Hand geben oder Agentur an die Hand geben, dass die das auch alles transparent sehen können, genau, und dann sind wir nachher auch schon, was ich gerade ansprach, das Lastenheft zu erstellen und eine Agentur zu finden, nämlich. Genau. Und mit dem Know-how, was ich jetzt aufgebaut habe im ersten Teil des Buches, kann ich natürlich auch dann die Agenturen, die sich dann da in meiner Nähe befinden, einfach mal abklopfen und mal schauen, wie die so aussehen bei Sistrix oder was haben die für Kunden und wie sieht das bei denen technisch aus und was haben die für die gemacht und einfach mal nachfragen, welche Referenzen die auch natürlich in dem Bereich Relaunches haben und dann diese Referenzen mal checken. Also das alles mit dem Know-how, was man sich halt vorher aufgebaut hat in dem Buch.
Absolut. Falls der ganze, ich fand, bist auch wirklich sehr pragmatisch und halt auch für kleine Leute, dass man immer sieht, weil es klingt jetzt auch immer alles nach sehr kompliziert. Aber da sind dann auch so die Sachen drin, von wegen, ja, guck dir halt mal die Referenzseite an und wenn da irgendwie die Telekom draufsteht und danach halt Gretchen und Plätschen nur noch, dann ist das vielleicht eher, dass sie den Telefonanruf da haben, als dass sie Kunde selbst, also oder so. Also das sind halt auch wirklich so diese pragmatischen Abkürzungen, die man aus dem Leben kennt, die einfach wirklich mal weiterhelfen können an der Stelle.
Genau. Das soll nicht böse gemeint sein, aber ich kenne das teilweise halt. Und dann denkst du, okay, ja, ThyssenKrupp? Keine Ahnung. Und sonst halt. Genau. Muss man einfach mal hinterfragen, was sie so machen. Vielleicht haben die auch nur einen Cola-Automaten stehen, deswegen haben sie für Coca-Cola irgendwie die Tür mal aufgemacht. Genau. Und dann kommt der Relaunch, der nicht beschrieben ist, aber dann sind wir halt auch schon im Teil 2, nämlich nach dem Relaunch entsprechend. Und da geht's halt dann tatsächlich darum, halt so die Klassiker, alles schon gesehen, Seite ist vom Indexieren gesperrt durch eine Robots.txt oder durch irgendwelche No-Index-Dinger und das passiert auch großen. Und dann wundern sie sich, oh, ich bin gar nicht mehr zu sehen, gar nicht mehr sichtbar, was ist da los? Genau, also das sind so die ersten Geschichten. Dann halt einfach technische Tests, Weiterleitung überprüfen, die Ladezeiten messen, ganz viel Screaming Fox SEO, Spider-Hacks, wo man halt auch einfach mal Inhalte rauscrawlt und guckt, wie viel Content auf den Seiten ist. Ist alles da? Fehlt irgendwo Content in den Seiten? Ich hatte sogar schon einen SEO, der sich auskannte, der sagte mir, ey geil, ich habe da Sachen über den Screaming Fox gelernt, die wusste ich vorher gar nicht. Also tatsächlich teilweise auch was für Profis da drin anscheinend. Sind alle Bestandteile übernommen worden, sprich, sind wieder Tracking-Codes drin, läuft man Google Analytics, genau, das habe ich alles gerade schon erzählt, ich muss mir hier mal durchblättern, das ist ja so dick, das Buch hier. Genau, ist alles umgeleitet, ne, und ist die 404-Fehlerseite zum Beispiel auch angepasst worden, also alles so Kleinigkeiten, die hier alle halt entsprechend nochmal angesprochen werden und dann einfach noch nach und nach abgehakt werden können und überprüft werden können. Mit den Screaming Foxios weiter die alten Urls mal durchcrawlen und einfach mal jetzt um die Umleitung checken, ist alles da. Genau. Links von außen, was auch schön mit Sistrix mittlerweile ja prüfen kann, habe ich externe Links, die nicht mehr funktionieren. Das haben sie auch nochmal aufgebohrt. Das haben sie übrigens auch während der Buchschreibphase verändert, das Tool. Die hatten, glaube ich, zunächst immer nur die ersten 100 Links geprüft. Und jetzt prüfen sie, glaube ich, alle. Jetzt haben sie dann eine Paginierung drin,
meine ich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade der Optimizer an der Stelle, nochmal kleiner Pro-Tipp. Also der Sistrix-Optimizer ist ja deren Crawler, den ich mittlerweile auch relativ mag, weil er hat auch ein paar nette kleine Features drin und ist einfach, wenn du so Sistrix hast, auch den man einfach nutzen kann, weil ist eh dabei. Und was die halt noch machen, was kein anderer machen kann, was halt Sistrix spezifisch ist. Ich meine, okay, Ahrefs könnte es auch machen bei seinem, aber halt, was so Tool-Anbieter machen können, ist, der prüft halt auch sowieso immer auch nochmal bei den 404er-Checks oder was ist intern falsch verlinkt, sagt er halt auch, was ist von extern. Also guckt halt einfach, wo kommt von extern noch, zeigen Links hin und prüft es ja automatisch mit. Also das macht wirklich sehr viel Sinn.
Ja. Was auch beschrieben ist, ist natürlich dann die Verbindung vom Screaming Fox SEO Spider zu Analytics und zu Ahrefs entsprechend halt, ne? Dass du die APIs da mit raufknubbelst und auch alle Daten dann relevant zusammen zu haben. Genau. Ja, dann geht's um zum Beispiel, da witzig, Wikipedia habe ich auch mal so ein, also wenn man den Luxus hat, dass man unter Wikipedia oder innerhalb von Wikipedia verlinkt ist. Also die Volleyballer-Seite ist tatsächlich, hat echt viele Links. Viele habe ich selbst da reingebaut, aber viele sind auch so gekommen. Und beim Löschen meiner Artikel sind auch tatsächlich Wikipedia-Links ins Leere gelaufen. Das habe ich zum Anlass genommen, das nochmal zu beschreiben, das Problem in dem Buch. Learning by Burning. Genau, alle Plattformen, Portale prüfen, funktionieren alle Links, die von außen drauf kommen und so weiter. XML-Sitemap, anlegen, anmelden, in der Search-Konsole Indexierungsstatus verfolgen und diese ganze Soße ist da alles erklärt. Genau, was haben wir hier noch? Log-File, ja, das ist natürlich schon sehr technisch dann, ne? Also Log-File-Auswertung zu machen, kann man ja auch wunderbar mit dem StringFrog Log-Analyzer machen, der einfach dann anzeigt, welcher Bot wann vorbei auf welchen Seiten war, wenn man es möchte. Genau, und einfach dann zu schauen, Überwachung halt, ne? Wie verhalten sich meine Keyword-Position? Gibt es Crawling-Fehler? Gibt es Verbindungsfehler zum Server und so weiter und so fort, genau.
Jo. Absolut. Nee, also ist schon an der Stelle sehr umfangreich. Und ich finde gerade auch für den Anwendungszweck, den du da erzählst bei der Zielgruppe, finde ich wirklich gut, weil es halt wirklich, man merkt halt, dass du die Kram machst, es ist sehr, sehr, sehr pragmatisch geschrieben. Und auch immer hier klicken, dann rausziehen, so kommt natürlich auch der Umfang zustande. Deswegen hast du ja auch überall nochmal die Kästen mit den Checklisten. Also wenn jemand wirklich sagt, ich brauche die Checklisten, kann er einfach sich die Kästen zusammenziehen. Und wenn er nicht weiß, was es ist, kann er dann natürlich vorher nachlesen, was das denn genau bedeutet. Aber es ist halt wirklich Klick hier, Klick da, Beschreibung genau drin. Und das.
Ja, das ist genau. Das ist halt, ja, wie gesagt, pragmatisch einfach an die Hand genommen und hier bitte lang. Auch wenn sie die Screens vielleicht mittlerweile verändert haben, weil es die Search-Konsole neu ist und das auch zur Diskussion natürlich führte mit dem Verlag, weil ja, jetzt ist die Search-Konsole neu. Jetzt müssen wir mal warten, bis sie dann auch fertig ist. Ich so, ja, da können wir mal lange warten, weil bei Google weiß man nie so richtig, wenn das Ding aus der Beta ist und alles übernommen wurde. Genau.
Absolut. Und weil ich gerade war, bei diesen, das ist natürlich auch mal spannend, große Bilder finden und so etwas, auch mal ein spannendes Thema. Was wieder ganz gerne nutzen, wir nehmen hier diese PageSpeed API von Google, da kann sich auch ziemlich viel gegenknallen. Und bei so Shops, die so halbwegs überschaubar sind, Website überschaubar sind, kannst du dir da komplett gegenhauen. Und dann kriegst du relativ schön nämlich auch eine Auswertung, was sind denn gerade die langsamsten Seiten? Und dann kriegst du ja diese Lighthouse-Cluster, die es da gibt, also was ist denn das, also Geschwindigkeit, also Bildgröße, ist ja in diese Subthemen aufgeklustert, die dann in diesem Prozentwert ausgehen. Du kriegst die zurück, auch den Wert in diesem Thema und über die API auch noch, wie wichtig das dieser Faktor für die Gesamtbewertung gerade der Seite, also der URL ist, die du da gerade abgerufen hast. Wenn du das dann schön in Excel einfärbst, siehst du es relativ stark und da kann ich dir wirklich sagen, dass so roundabout 90% sind einfach zu große Bilder. Das finde ich mal so lustig bei diesen ganzen PageSpeed-Optimierungen. Mach das und guck wegen Verschachtelungstiefe. Ja. Da bist du im 1-2%-Bereich und sag, du Kinders, guckt euch eure Bilder an. Entweder hier im Screaming Frog, wenn ihr nicht wisst, wie über die API läuft, dann muss halt doch ein bisschen mehr knuddeln. Oder sonst was. Aber das ist mit Abstand, mit ganz großem Abstand, das Problem, wo die meisten einfach verlieren. Und Rest ist dann, da brauchst du echt wieder sagen, okay, kann ich mir dann irgendeinen Programmierer leisten, der den ganzen Scheiß auch bauen kann, der mir dann 5.000 Euro kostet? Nee, dann habe ich halt nur 80%. Was soll's? Aber das von den 20 auf die 80 sind meistens die Bilder.
Das schaffen wir hier auch ganz gut. Also dann sagst du, okay, dann muss der Header wirklich jetzt Full HD 1920 mal, schieß mich tot, Pixel groß sein. Ja, dann ist der schön scharf. Ja, ich bin jetzt auch scheiße groß.
Oder beim WordPress, wo du dann sagst, hier kommt ja kein Thema, ist hier full responsive und kannst halt die ganzen Viewports anlegen und dann rendert das komische Ding dir auf einmal dreimal dann scheiß Bild da rein und du denkst dir auf einmal das so, wieso ist die Seite jetzt 2 Megabyte groß? Ach, das scheiß Ding hat ja alle Bilder dreimal abgelegt. Die sind aber natürlich alle im Quellcode drin. Oh. Also, das sind echt, wurde.
Ja. Das Schlimme ist, dass man sich auch dran gewöhnt. Die Leitungen werden schneller. Ich habe selbst bei mir auf dem Dorf habe ich eine Glasfaserleitung mit maximalen Gigabit
Down und Upload. Du bist der hat in Deutschland. Also hier in Berlin
ist sowas mit. Das. Tja, musst du nach Süßel ziehen und in die Ostseeküste. Nee, tatsächlich. Das sind die ganz groß am Ausbauen hier in Schleswig-Holstein. Ich habe eine 100er Leitung, aber ich könnte einen Gig, aber das ist Banane. Aber das ist das Problem. Du gewöhnst dich halt an die Geschwindigkeit. Und dann ist es auch Wurst, ob das Bild 2 MB ist oder 500K. Aber das kann es halt nicht sein. Ne? Also da muss man ja echt drauf achten, dass man sich da nicht so faul nach hinten lehnt und das einfach so lässt, wie es denn ist.
Die Nutzer aus dem Baden-WLAN werden sich freuen, wenn das eher 500 KB sind.
genau.
Mit ihrem 1 MB, was da aus dem Zug rausgeht als Shared Medium. Genau. Cool. Ich glaube, da haben wir es aber wirklich sehr, sehr umfangreich beschrieben. Ich hänge natürlich, Buch kommt natürlich in die Shownotes rein. Was wir aber noch haben, hast du gesagt, war ja vorhin schon mal das Thema mit dem, wie man dazu gekommen sind. Und hast ja noch ein paar Sachen mehr gesagt. Also mit dem Verlag haben wir ja gesagt, wie das ist. Aber dann hast du gesagt, vertraglich, das ist natürlich auch spannend für jeden, der da was machen will. Also was man denn da soweit sagen kann.
Genau, also richtig. Also wenn da einer das Lust hat, kann ich kurz ein paar Tipps geben, wie man das dann anstellt, so ein Buch zu schreiben. Auch nur ganz kurz. Ich habe da auf dem Barcamp tatsächlich auch da eine Session zugehalten. Also der Trick ist natürlich erstmal, Leute zu kennen, die Leute kennen. Das hatte ich ja vorhin schon erklärt mit dem Sebastian Ehrenhofer und mit dem Andreas Grab. Also das hat gut funktioniert. Das ist Buch von dem Oliver Gorus. Das schicke ich dir auch nochmal, Jens. Das kannst du auch mit reinhängen, weil das sehr echt gut. Super ist. Ich hab dem auch in meinem Vorwort, habe ich dem auch Lobeshymnen ausgesprochen, weil ich das alles genauso gemacht habe, wie er es gesagt hat und geschrieben hat. Das hat funktioniert. Also das ist ein super Buch, kann ich nur empfehlen. Da geht es genau darum, wie kann ich ein Fachbuch, Sachbuchratgeber schreiben und veröffentlichen. Also Leute kennen, weil man muss wissen, dass im Jahr circa 2 Millionen deutschsprachige Bücher den Verlagen angeboten werden. Und 95.000 werden geschrieben. Also die Chance zu wirklich ein Buch zu schreiben ist relativ gering. Da muss man ein Exposé, also was man nicht machen sollte, ist das Buch zu schreiben und sagen, ich habe das Buch fertig, bitteschön. Macht keinen Sinn. Ja, das ist kommt wohl vor. Sondern man schreibt ein Exposé. Man macht also quasi, man beschreibt das Thema, man beschreibt die Zielgruppe, man beschreibt den Umfang, den man sich da vorstellt, man beschreibt die Kapitel und den Markt halt, der dafür interessant wäre quasi. Also man muss so ein bisschen Marketingrecherche machen und man sollte natürlich auch ein Probetext, Probekapitel schreiben, damit die Leute überhaupt wissen, beim Verlag, der kann schreiben. Ich wusste nicht, wie ich das kann. Ich habe es irgendwie auch mit einem Freund noch gegenlesen lassen, der Germanist studiert hat. Das war ganz praktisch in der Anfangsphase. Der hat mir da geholfen und dann hat das tatsächlich geklappt. Und wie gesagt, ich hatte dann nachher Angebote vom Rheinwerk Verlag und von MITP. Genau, was? Ich muss jetzt gerade meine Notizen dazu mal suchen. Dann ist natürlich die Frage, was steht in so einem Vertrag drin? Es gibt so ein Standardvertragswerk, das alle Verlage nutzen. Da steht halt drin, Auflage ist 1000, die ist immer 1000 erstmal. Genau, viel Papier wird da erstmal gedruckt. Dann steht drin, wie viele Freiexemplare man bekommt. Da steht ja zwar drin, aber ich habe wesentlich mehr bekommen, weil ich auch so ein paar einfach verschicken wollte und darauf hinweisen wollte. Dann steht natürlich drin, wie viel Kohle man da bekommt. Wie viel da halt abfällt pro Buch. Das ist meistens so in der Größenordnung zwischen 10% und 17% vom Nettoverkaufswert. Das heißt, ein Buch kostet 40 Euro bei Amazon. Das verkauft der Verlag an Amazon für 20 Euro. Und von diesen 20 Euro kriegt man irgendwie zwischen diesen 10% und 17%. Also eigentlich relativ überschaubar.
Das ist dann doch eher so eine Reputation.
Man wird damit, ja, genau. Wird damit nicht reich, aber das ist der Punkt halt. Ich habe es hier mal genannt, Bier, Rotwein und Sektmomente, weil man natürlich immer mal wieder was zu feiern hat. Ne? Das Exposé ist fertig, hast einen Verlag gefunden, hast einen Vertrag unterschrieben, das erste Kapitel ist geschrieben, du hast die Sollseitenzahl erreicht. Also das war eigentlich geplant für 350 Seiten. Dann suchst du ein Cover aus, ne? Also die Gestaltung ist dann auch, hast auch was mit zu bestimmen quasi, gibst dein Manuskript ab und dann siehst du die ersten Anzeigen dann irgendwann. Und du bekommst die Bücher zugeschickt, ist auch schon geil. Ist Hammer. Und siehst dann die ersten Anzeigen in Fachzeitschriften. Also in der Website Boosting ist was inseriert, mehrfach. T3N war es drin. T3N war auch eine Besprechung halt drin des Buches. Das ist schon spannend. Und dann gibt's auch irgendwann die erste Abrechnung. Abrechnung ist so, dass die halbjährlich abrechnen die Verlage, also halbjährlich ziehen sie alle Zahlen zusammen aus den verschiedenen Verkaufsstationen quasi, gibt ja nicht nur Amazon, sondern auch Offline-Handel und rechnen dann entsprechend für das letzte halbe Jahr ab.
Ist ja sehr genau. Schnell. So ganz digital ist der Prozess
ja,
offensichtlich noch nicht.
Ja, anscheinend nicht mehr, aber ich stelle mir das auch schwierig vor, halt, ne, wenn die nach irgendwelchen Buchhändlern ausliefern und das, ich weiß nicht,
wie das
läuft und Dinge auf ihr zurückgesendet.
Okay, ganz im Ernst, du hast eine Logistik, also du wirst ja wissen, wem du was geschickt hast, sonst hast du überhaupt ein Problem. Wenn die dort einer an die Kasse geht, macht's Pep und die wissen, dass das da drin ist. Also du ist ja keiner mehr da dann irgendwann ins Backoffice laufen muss und sich aus so einer Karteikasten noch den Zettel hochgeht und das Buch abstreicht. Ich meine, das haben wir in den 80ern gemacht. Ich habe mal 2 Wochen Praktikum in der Buchhandlung gemacht, da war das halt so, damit man weiß, wann man nachbestellen muss.
Okay.
Ja, sehr schön. Und dann hat man natürlich auch erst, wenn die nachbestellt haben, aber so sehen die ja leider, also theoretisch kann man das relativ live machen, so vielleicht so 2 Tage.
Sollte man meinen, ja.
Aber hat offensichtlich noch keiner großartiges Interesse gehabt. Weil das Schlimme ist, wenn die es wirklich ja so nicht wissen, dann können die auch selber ja ihr Marketing selber auch voll schlecht targeten, weil sie gar nicht wissen, in welchen Regionen liegen die noch rum und anderen sind sie ausverkauft oder so.
Also ich denke,
so als Marketing, wenn du drüber nachdenkst, dann denkst du so, die Daten will ich haben, sofort.
Ja. Die werden, ich weiß gar nicht, ob sie das machen, ob sie das können. Du kannst bei Amazon, musst du natürlich auch sollte man eine Autorenseite anlegen. Und in dieser Autorenseite kannst du dann halt dein Buch mit deinem Profil verknüpfen. Und das wird auch noch gegengecheckt von Amazon mit dem Verlag. Und dann hast du in deinem Autorenkonto dann eine Verkaufsrangkurve. Ja, okay. Und ich hoffe, dass der Verlag die auch sieht. Weil da kannst du nicht genau sehen, so okay, Website-Boosting ist erschienen, da ist ein Artikel drin, da geht die Kurve nach oben. Weil der Ausschlag ist halt immer so zwischen 1,8 Millionen und, keine Ahnung, 10.000. So. Und das geht da relativ, wenn da einer ein Buch kauft, dann schlägt die Kurve sehr schnell nach oben und siehst eigentlich sofort die Marketingmaßnahme, dass sie irgendwie gegriffen hat. Also ich hoffe, die gucken da rein oder können das überhaupt sehen, aber ich weiß es nicht tatsächlich. Das ist eine gute Frage.
Ja. Dann machen wir mal hier nochmal so eine zweite Company auf. Machen wir mal so Marketingberatung für Verlage.
Ja, genau. Ja, das, das ist spannend, glaube ich. Ja. Genau. Und dann ist das Buch fertig und dann fragt der Verlag auch schon nach dem zweiten
Buch. So ist das. Und ansonsten hast du hier gesagt, genau, aber das Schreiben und Rhythmus finden, das sind jetzt Sachen, die klingen jetzt erstmal sinnvoll, aber auch so, wie man sagt, okay, what the fuck, wie finde ich denn meinen Rhythmus? Würfeln?
Musst du ausprobieren. Ja, nee, du musst es halt wirklich machen. Ich bin eine Zeit lang mal morgens um 5 aufgestanden, hab mir dann einen Kaffee und ein Wasser gegönnt und habe mich dann in mein Schreibbüro gesetzt, das unterm Dach sehr schön und nach Osten, Richtung Ostsee ausgerichtet ist, wo man den Sonnenaufgang so schön sieht. Das war sehr romantisch, aber es hat leider rein schreibtechnisch nicht viel gebracht. Ich war morgens einfach nicht so fit, dass ich da was gerissen habe. Ich habe das dann umgelegt auf abends, also Kinder ins Bett gebracht und alles fertig und dann so von um 7:30 bis um 9:30, 10:00 jeden Tag geschrieben. Das hat gut funktioniert.
Was hat deine Frau gesagt? Findest du bestimmt auch nicht so unspaßig. Freut sich, wenn die Kinder im Bett sind und mal mit dir drei Worte reden kann, wie der Tag so war, oder?
Ja, dieses Autorendasein finden Frauen, glaube ich, auch ganz nice. Also die ich fand das ganz schön. Also es ist auch schön. Aber es ist dann auch gut gewesen, ne? Also nach dem halben Jahr, ist es echt dann auch gut gewesen. Wo dann meine Frau auch genau gesagt hat, so, nee, ey, es ist auch echt mal gut jetzt. Und als ich dann sagte, ja, der Verlag hat schon gefragt und ich wickle mal ein Thema, ist ja so ein bisschen nicht ganz dicht, lass mal. Nein. Also halt abends, dann halt abends und am Wochenende halt dann, ne? Und das dann durchziehen. Und das muss man halt, also für mich war es gut, dass ich das immer für mich dokumentiert habe. Einfach eine Excel-Liste aufgemacht, Datum reingeschrieben, jeden Tag da runtergezogen und dann einfach reingeschrieben, wie viele Seiten, wo stehe ich gerade, wo muss ich wann sein, damit ich auch mal weiß, okay, ich kann an diesem Wochenende auch mal zum Volleyball-Punkt spielen gehen und selbst Volleyball wieder spielen oder was weiß ich machen halt. Ne? Genau, aber das war für mich so der Rhythmus jeden Tag und einfach dokumentieren und dann weiß ich, okay, ich bin im Soll. Genau. Aber es ist halt viel schreiben, schreiben, schreiben. Aber was man dabei lernt, ist tatsächlich, sich hinzusetzen und zu arbeiten. Und ich erstmal, oh, ich guck mal meine E-Mails an und auf was Facebook war ja auch nochmal irgendwie und rumzudödeln, sondern ich habe mich echt hingesetzt und das kann ich immer noch, das habe ich auch mitgenommen quasi, diese Erfahrung und gelernt. Ich kann viel schneller schreiben, ich bin so ein 5,5-Fingerschreiber, jetzt kann ich mit 7,5 Fingern, glaube ich, schreiben, viel schneller und auch schneller das Gedachte niederschreiben. Also damit lernt man eine ganze Menge. Kann man sich vorstellen, wenn man jeden Tag ein halbes Jahr lang 2 Stunden trainiert, dann kann man irgendwas ganz gut danach.
Das fand ich auch mal. Also nach meiner Diplomarbeit war ich da auch relativ fit drin. Man verlernte was normalerweise auch wieder, wenn man dann doch mehr so in so Telefon klingelt, hier was, man ist doch auch bedingt fremdbestimmt. Und dann gehen solche Fähigkeiten auch leider wieder verloren. Es wäre schön, wenn man so immer additiv wäre. Was man kann, bleibt auch und man wird einfach.
Ja, ich muss jetzt auch viel Content gerade schreiben, weil man so aber viel Inhalte einfach veröffentlichen. Und da kommt mir das echt gut zugute, dass ich das einfach gelernt habe. Einfach. Und ich konnte es früher null. Ich habe also Deutsch war ich eine Niete, total. Aufsatz 4, Thema verfehlt, 6, tschüss. Und das klappt ganz gut mittlerweile. Genau. Das ist so das Learning aus diesem Buchprozess.
Ja. Absolut. Cool. Aber ich glaube, dann sind wir jetzt auch wirklich so weit durch. Das haben wir ja doch einiges für die Leute mitgebracht. Wir haben Lübeck und Volleyball kennengelernt. Wir haben jetzt viel über Relaunch und über dein Buch erfahren, als auch wie man überhaupt mal ein erfolgreicher Autor wird. Ich denke, da könnte man jetzt eigentlich schon fast so ein 3 Podcasts machen zu Mitgliedgenerierung für die hektisch schnell reich werdenden Menschen. Aber so sind wir natürlich nicht. Der Kram geht hier raus.
Genau. Nein.
Und du hast gesagt, du kannst sogar noch ein Buch zur Verlosung bereitstellen. Das ist ja Super. Ja, gerne. Und ich würde dann einfach sagen, weil die Verlosung, also mit den Kommentaren unter dem Podcast, das lassen wir mal, weil wir haben ein Problem, dass, ja, weil die Leute einfach nicht kommentieren, was einfach daran liegt, man hört die Dinger, wie du selber sagst, man hat die Dinger auf dem Ohr, ja. Und auf dem, ja, Handy kann man halt in seinem Podcatcher, den man benutzt, ja die Shownotes nur lesen und nicht kommentieren. Und kein Mensch geht dann nochmal, dann, also deswegen haben wir eine exorbitant schlechte Rate an der Stelle. Ich glaube, ich kenne auch nur ein paar, die noch hochhalten. Das ist aber klassischerweise kommen Podcasts, die auch ein bisschen so kontroverser sind, was weiß ich, was hier Netzpolitik oder hier hier Holgi, wenn er wieder rumrantet, kriegt er natürlich auch irgendwelche Rants zurück. Das macht ja alles irgendwie Sinn, aber bei uns ist das eigentlich so fachlich. Wir machen es lieber über Twitter einfach wieder. Ihr twittert raus und wir ziehen dann jemanden, der es gewinnt, und da werden wir einen schönen Text sagen. Also hier, ich möchte gerne. Wie heißt das Buch? Genau. Ich möchte gerne das Buch Projekt Website Relaunch bei SEO-Haus gewinnen, und fertig ist der Text, den ihr einfach twittert, und dann ziehen wir jemanden einfach raus, wie immer per Zufall aus den, ja, Tweets. Ende der ganzen Geschichte, wie gesagt, was haben wir heute? Wir müssen das ja konkret machen, weil vielleicht Leute in der Shownotes auch nicht gehen zum Nachlesen. Wir haben jetzt den ersten, ich will es am 7. versuchen live zu bekommen, die Show. Wir haben jetzt aktuell den 1. Februar 2019, für den Fall, dass einer das Ding im Archiv findet. Und dann würden wir es wahrscheinlich bis zum 17. laufen lassen. Das ist ein Sonntag. Ja. Ich bin dann im Urlaub am 5., weil ich habe Geburtstag am 15., da bin ich ganz kurz Kurzurlaub, deswegen macht 17. Sinn, ich kann eh nicht reagieren, und dann kann ich es am 18. auswerten und den Gewinner informieren. Cool.
Super.
Fantastisch.
Schön.
Dann danke ich dir, war eine coole Sendung.
Ja, ich danke dir. Und
dann hoffe ich mal, dass wir uns dann dann doch mal wieder so sehen. Also kommt SEO Day. Ich werde einfach mal einen Rossbacher markieren hier und sagen, guck mal, er wurde nicht eingeladen.
Ja, den muss man haben, genau. Ja, nein, ich hatte das auch relativ spät, glaube ich, aber das war noch Slots irgendwie frei, und ich hatte Nils gefragt, ob er einen Kontakt hat. Also Nils Danke, ob er einen Kontakt hat. Ja, hier ist meine E-Mail, schreibt dir mal eine E-Mail. Und ich hatte dann den Gero Wenderholm, witzigerweise in Hamburg im Zug, hat nebeneinander gesessen. Und er meinte auch so, ja, das ist mit Fabian manchmal ein bisschen schwierig. Aber vielleicht muss man den aus mehreren Seiten dann befeuern, und dann geht das vielleicht mal. Aber da wäre ich gern dabei.
Das wäre schön. Da haben wir uns auch, dann sehen wir uns dann auch nochmal im Real Life Campex bei dir?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war das auch gar nicht.
Ja, ich kenne jetzt ja ein paar, das hat mir ein bisschen gedreht. Ja. Also, es gibt ja immer die Diskussion. Also die Frage ist die Campix eine Business-Konferenz oder ist es das nicht? Meiner Meinung nach ist es das nicht, sondern das ist eher für Leute, die in der Branche arbeiten, für die Branche arbeiten. Also ein ziemlicher Unterschied zum SEO-Day, wo du doch auch viele Unternehmen hast, die sich drüber informieren, oder SMX, die schon eher wirklich businesslastig, auf einem ganz anderen Niveau an der Stelle. Also ich meine, SMX ist dann schon eher konzernlastig und deswegen ist eher mittelstandslastig. Ja. Aber für mich war Campix ja auch vom Barcamp-Charakter her eigentlich eher was anderes. Und das war ja immer Wochenende. Jetzt unter der Woche ist halt schon ein bisschen schwer. Und dann auch noch gleich mit Contentex 4 Tagen vorne dran gesagt, okay, 4 Tage raus. Ja. Mitarbeiter, wo 4 Tage hinschicken, das sind halt exorbitante Opportunitätskosten, die da entstehen. Ja. Und da war Wochenende eigentlich immer so eine schöne Geschichte. Also das schade. Also
Deswegen finde ich auch diese Barcamps tatsächlich, wie sie auch als Barcamp durchgeführt werden, auch sehr sympathisch halt, ne? Weil du da echt die Speaker, also keiner bezahlt Eintritt für irgendwas. Alle werden versorgt, kriegen Essen, kriegen Trinken und sitzen in warmen Räumen. Und ich finde diese Konferenzen teilweise schon, also wenn du nicht, ja, also ich fragwürdig, ob das lange noch so laufen kann, dass halt Speaker sich dafür null hinstellen und einfach so eine Konferenz rocken und der Konferenzveranstalter dann da die dicke Marie mitmacht halt. Ne? Also ich finde das teilweise, finde ich schwierig. Also gerade auch so SMX zum Beispiel, wo so ein Ticket ja auch echt teuer ist. Dann sagst du, okay, gut, ich habe mit dem Mario Fischer mal irgendwie gesprochen auf der SMX. Und da meinte ich, ja, was kriegst du denn dafür? Ja, gar nichts. Okay. Also das finde ich teilweise ein bisschen fragwürdig, ob das Modell so fair ist für alle.
Aber ich meine, ich muss kein Ticket bezahlen. Nee, also ich muss, ja, gebe ich dir recht. Es ist so eine Sache, also ganz, ganz im Ernst, wenn ich vom Vorträgen leben würde, würde ich da nicht hingehen. Aber hier ist es klassisches, also bei uns hier, und da muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie das ist. Bei uns ist es ein klassisches Reputation, also SMX ist ein klassisches Reputationsthema. Das ist die Leitkonferenz, und wenn du da wirklich meiner Meinung nach nicht vor Ort bist auf der Bühne, dann kannst du nicht sagen, ich gehöre zu den Leitleuten hier, diese Branche irgendwie vorwärts treiben. Inhaltlich sind die Preise trotzdem gerechtfertigt, weil die US-Leute werden die definitiv bezahlen müssen. Glaube ich, weil die haben ja nicht den Markt. Also für die nutzt die Reputation nichts. Und wenn du da irgendwie aus USA kommst, dann ist ja jüngst die Frage, what the fuck is Germany? Als nächstes was dead after the World War. So, also das bringt dich jetzt nicht zwingend weiter. Und die werden dann natürlich schon doch auch, nehme ich an, da ein Geld kriegen. Und die Ticketpreise sind natürlich, also sie sind gar nicht so weit weg von anderen. Aber was du natürlich hast, und das muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist für mich jetzt auch ein echter Mehrwert auf der SMX, warum ich wahrscheinlich sonst auch Ticket kaufen würde, also so gesehen habe ich Ticket auch wirklich gespart, weil ich wahrscheinlich auch sonst hinfahren würde, ist schlicht und ergreifend der hohe Anteil der internationalen Referenten. Und damit meine ich nicht, dass die ein besseres SEO machen. Ich glaube, wir machen hier in Deutschland eines der besten SEOs der Welt. Ich war einmal in meinem Leben 2008, jetzt können Leute sagen, jetzt hat sich alles geändert, das ist schon 11 Jahre jetzt her. Aber ich war 2008 in San Jose und gesagt, ich fahre nie wieder auf eine amerikanische Konferenz, weil das war mir so ein Schwachsinnsgelaber. Okay. Also das ging nur, also erstens wie immer, alles war awesome, es war nur um Links, und dann haben die da gestanden und gesagt, keine Ahnung, ob wir eine Penalty haben auf der Domain. Ich habe gemeint, natürlich hast du eine Penalty aus dem Publikum raus. Und woher weißt du das? Kennst du doch gar nicht. Wo bist du denn? Aus Deutschland, woher weißt du das? Ich so, ey komm, soll ich mal kurz hochkommen? Guck mal hier, Sistrix-Kurve, bam. Die sagen, was ist denn das? Ich so, ja, das ist eine Sichtbarkeit. Was ist das? Ich so, ja, weil die haben Einzel-Keywords damals betrachtet, weil es war 2008, also wir sind hier mit einem datengetriebenen und ingenieurshaften Ansatz, nicht so laut und nicht so awesome, und unsere Slides sind alle hässlicher und keiner von unseren Referenten ist so lustig cool, wie die sind, kein Thema. Aber die haben keine Inhalte. Und dieses Ingenieurshafte ist halt schon ein Ansatz, wo ich sage, da sind wir hier schon sehr gut. Aber es gibt natürlich trotzdem die absoluten Top-Leute dort, die ähnlich denken wie hier, die Masse. Also wenn du natürlich dort auf einer Konferenz bis 4 Tage mit 8 Parallelen da ist, dann machen halt die Masse halt auch nicht so. Aber die Guten holen die her, die wirklich Guten. Und da sitzt du halt auch schon drin und sagst, geil, an den Ansatz habe ich noch gar nicht gedacht. Also das ist wirklich sehr inspirierend, wenn du da drin hast und wenn dann die Jungs von Distilled mit ihrem ODN, kennst du das? Online Delivery Network. Das ist eine geile Idee. Ich habe leider noch nie getestet, aber ich finde die Idee einfach erstmal geil. Dass die gesagt haben, wir machen wie ein CDN, also die knallen einfach ein CDN davor und sagen, aber im CDN haben wir die Möglichkeit, den DOM zu manipulieren. Und wir haben einen Editor dafür. Und dann sagen wir zum Beispiel, okay, ist wieder, wenn du Large Scale optimieren, also auf einer großen Webseite optimieren möchtest mit vielen Seiten und sagst, okay, ich habe jetzt ganz viele Produktdetailseiten und ich ändere jetzt mal bei dem einen, die heißen dann immer hier bla 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 günstig online kaufen und die anderen, und jetzt ändere ich mal bei der Hälfte das zu bla 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 billig online kaufen. So, du wirst natürlich wahrscheinlich zu der Kombi günstig etwas verlieren, bei der zu billig etwas gewinnen. Jetzt ist die Frage, wo ist die Konnotation besser oder nicht? Also ich würde wahrscheinlich nicht so günstig, aber das kannst du halt eben austesten und sagen, habe ich in Summe mehr Klicks und habe ich eigentlich auch mehr Conversions? Oder nicht? Oder ist es total Latte? Also du kannst sozusagen A-B-Tests fahren, und der hat natürlich gesagt, das klingt ganz einfach. Spannend ist natürlich, dass du die nicht wahllos, du musst halt Buckets bauen, die du vergleichst, die in sich auch vergleichbar sind und nicht sagen, okay, alle Schuhe haben jetzt günstig und alle Waschmaschinen haben, die kannst du nicht vergleichen. Also du musst dann schon ein bisschen mehr nachdenken als nur das, aber das ist grundsätzlich eine extrem gute Idee. Du kannst natürlich auch die Textaussagen, du kannst einfach alle Texte mit du, alle mit mir, einfach mal gucken, wie ändert sich denn das jetzt rein mal auf die SEO-Performance in Google bezogen. Also das Gleiche, was du halt sonst in der Conversion-Optimierung machst und so. Und das sind einfach Ansätze, wo ich sage, ist nice, erstmal schön drüber nachzudenken. Hinten dran die statistischen Auswertungen dazu, die gezeigt haben, gesagt, okay, das ist jetzt auch kein Geplubber, sondern da sitzt auch noch ein bisschen Mathematik hinten dran. Das sind schon echt jedes Mal Sachen, wo ich sage, wow, da habe ich jetzt so noch nicht dran gedacht. Also daher sind es wirklich auch die Ticket etwas, wo ich sage, das müsste ich sonst ausgeben. Also das ist hier ein echter Benefit. Und dann wirst du natürlich auch ein bisschen betüttelt mit Referenten, Dinner davor, eine Frozen Joghurt, klar, Leute, ich liebe Frozen Joghurtmaschinen und die haben halt echt einen Referentenraum, wo du A, einen eigenen Koch hast, also dein eigenes Catering, du musst dich nicht anstehen als Referent, das ist super. Und hast eine Frozen Joghurtmaschine, ich liebe das, also das ist fantastisch. SEO Day, da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie er es macht, der Fabian, habe ich aber schon mehrmals gemacht, aber der bringt da spannende Firmen hin und ich kriegt nie nirgends so viel direkte Anfragen nach einer Konferenz wie auf dem SEO Day. Direkte. Ich kriege SMS auch Anfragen, die kommen aber teilweise 3 Jahre später. Oder 2 Jahre, weil der sagen, jetzt habe ich gerade das Problem. Also du hast, da war doch dieser Mensch, als ich, weißt du, jetzt habe ich das. So, beim SEO Day hast du direkt, das sind auch Mittelständler, die gehen auch gar nicht so komplett aus und sagen, der Vortrag, ihre Art hat mir gefallen, kommen Sie mal vorbei, lass uns mal Mittagessen gehen, mal telefonieren, etc. Und das ist mit Abstand sozusagen am liedstärksten, also dann ist es klar, warum man da ist. Genau. Und am schönsten betüttelt fühlt man sich auf der SEO-Com. Also Oliver macht da und Oshi, die machen einen riesen Bahau um ihre Referenten. Also
Mit super
Wellnesshotel und Schlag mich tot. Also das ist dann, das hat schon Urlaubsflair. Und dann machst du es auch, wobei ich sage, in Österreich ich das noch nie irgendwelche Anfragen generiert habe. Aber da bist du einfach, also bist du gerne. Also ganz ohne Witz. Also das ist wirklich. So, und da haben wir auch schon gesagt, okay, vielleicht schaffen wir es mal mit der Kleinen. Da haben sie gleich gesagt, oh, guck mal, also wir haben jetzt überlegen, weil der 10-Jährige hat gesagt, Jens, 10-Jährige, was bei Ersten, ich hätte dich gerne dabei, weil ich verpeile immer die Einreichungsdaten. Weißt du, oh, scheiße, vergessen, na egal. Okay, ist jetzt, weil die fragen ja jetzt schon immer an, von wegen hier Call of Paper, so, und ich sage, das ist im November, also was weiß ich, was ich im November für ein geiles Thema habe. Also ich bin jetzt gerade überlegen, wie ich mein Thema, was ich bei der SMX eingereicht habe, jetzt mit Inhalt befülle. Also ich bin da nicht so Multitasking-Themen, das ist exakt. Aber egal, zumindest bin ich halt da und habe auch gleich gesagt, hier, wie sieht's aus, vielleicht auch mit die Kleine mitnehmen und so. Oh, wenn ihr doch nach Urlaub machen, kümmern wir uns gleich mal, ob wir vielleicht für euch ein schönes Familienhotel und sowas im Anschluss finden. Und also das ist einfach Oliver, das ist super. Da bist du, merkt man einfach, du bist einfach gerne Gast. Und das ist ja halt zu jedem, das ist jetzt nicht persönlich, weil wir uns mögen, was auch der Fall ist, sondern so behandeln die jeden ihrer Referenten dort. Also das ist noch mehr Herz ist einfach nicht drin. Also das zu dieser ganz konkreten Frage, warum geht man irgendwo hin und kriegt dafür nichts? Ich war auch schon auf Konferenz, da habe ich mich bezahlen lassen. Es ist nicht so, dass es...
Klar, habe ich auch schon gemacht. Aber das war jetzt auch nicht generell ein Rant, aber das hinterfrage ich teilweise schon. Ich so, Mann, das ist, ja, ob sich das wirklich lohnt für die Referenten, ob die dann wirklich gute Kontakte knüpfen können, dass sich das wirklich lohnt. Aber das muss ja jeder selbst dann entsprechend daran entscheiden. Aber ich habe das auch gemacht. Also IHK, Handwerkskammer und so weiter, diese ganzen Geschichten oder auch irgendwelche Messen von Zweithaarverbänden, ich weiß es nicht was, da haben wir auch gesprochen halt. So, da kommt ja immer mal irgendeiner mal danach und will dann irgendwas oder halt auch nicht. Aber
ich dachte, das heißt Zweitfrisur.
Nee, ist das Zweithaar. Also wenn man so eine Platte hat wie ich, dann...
Also, ich habe mal so einen Kunden in dem Bereich, der hat immer von Zweitfrisur gesprochen. Ich dachte, das wäre das Wording in dem Bereich. Ja, okay, aber
müssen wir mal ein Keyword-Recherche machen.
Egal. So, jetzt haben die ganzen Leute noch unser Nachgeplupper mit drauf. Ist auch fantastisch. Habt ihr noch ein bisschen was gelernt. denkt an das Buch, ihr gewinnen könnt. Wenn ihr es nicht gewinnt, dann kauft es, weil es ist wirklich an der Stelle ein schönes Buch. Also, mir gefällt es sehr. Und dann bist du irgendwann auch auf Verkaufsrang 10 oder so. Das wäre dann schon mal schön.
Verkaufsrang 10.000 ist schon 10.
Gut. So direkt
kann man auch lernen.
Also so nach 9, also nach den 8 Bänden von Harry Potter dann sozusagen. 9, das wäre dann ist natürlich.
Okay. Harry Potter ist ja, aber ja, stimmt. Ist tatsächlich so, ne? Wenn man sich das mal anschaut, das ist wirklich so, ja.
Cool. Egal. In diesem Sinne sind wir an der Stelle raus. Wir wünschen euch einen super schönen Februar alle zusammen. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben in Darmstadt am 21. Februar unseren nächsten SEO-Stammtisch. Will ich schon mal darauf hinweisen, weil du glaubst, so eine News-Sendung kommt vielleicht etwas zu spät dafür raus. Und zwar diesmal wieder mit Vortrag. Und zwar haben wir 5 Vortragende da, was relativ lustig ist. Also sogar noch mehr Menschen. Es sind 5 Vorträge. Und zwar einmal unsere 3 Studentengruppen, die jetzt ihre Projekte vorstellen. Diesmal sind sie schon benotet, aber trotzdem stellen sie ihre Projekte vor. Ich hoffe, das sind alle 3 Gruppen. Und dann sind es auch nur 2, weil diesmal ist es freiwillig. Aber von 2 weiß ich schon, dass sie kommen. Das hat ja Leuten immer ganz gerne gefallen. Wir haben den Thomas Mint nicht da. Der macht irgendetwas Nerdiges, hat er gesagt. Und ich werde da sein und das Thema SEO-Audit, also was gehört in SEO-Audit rein und wie macht man das eigentlich vorstellen? Und zwar das, was du kennst ja vom SEO-Day. Also genau diesen Vortrag werde ich da auch nochmal vorhalten. Und natürlich schöne Getränke und danach ein angenehmes Networking. Also wir sind im Hub 21, Hub 31, das ist das ehemalige Posttechnische Zentrum. Da gibt es ganz viele Parkplätze, ist ein bisschen außerhalb und sobald wir fertig sind, geht's dann sozusagen in die Stadt. Bewerbung kommt noch, also Marketingmaßnahmen dafür, wir wollen da schon ein bisschen ein paar Hauts machen, weil es hängt auch damit zusammen, dass wir mit unserem Büro endlich wieder in Darmstadt heimisch geworden sind, nachdem wir das 2 Jahre lang nicht durften und dementsprechend wird es halt auch ein schöner Event. Also wer Zeit hat in der Ecke, einfach vorbeikommen und die Planung von denen im Mai laufen auch schon, da habe ich auch schon den Referenten klar gemacht, den externen, den wir da drauf haben werden, wird auch ein spannendes Thema werden. Was auch vom SEO Day übrigens war, da habe ich einen Referenten gecached, der mir da einen sehr schönen Vortrag gehalten hat. Aber das wird noch nicht verraten, das kommt dann im Mai. So viel. So, und damit euch einen schönen Februar und wir sind raus. Und vielen Dank dafür, dass du dabei warst.
Danke. Gerne. Danke, dass ihr dabei seid.
Immer gerne.
Jens, danke.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus, SEO von uns für euch und jetzt rank well.